zusammen. Wir begrüßen euch herzlich zu Episode 43 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Und zwar immer noch aus unserer Winterpause in Tiflis. Schon mehr als einen Monat sind wir jetzt hier. Heute ist der 28. November. Was für ein Wochentag ist eigentlich?
Kein Plan. Wochentage spielen für uns hier keine Rolle hier. Also wir arbeiten ja nicht. Moment, kann man nachschauen. Dienstag, 28. November ist ein Dienstag.
Ja genau, die Läden haben ja hier auch sonntags offen und alles pipapo, deswegen merkt man da gar keinen Unterschied.
Ja, und wie von Winterpausen-Episoden ja jetzt schon gewohnt, seit der letzten Episode, haben wir natürlich jetzt hier vor allem ein bisschen speziellere Themen und nicht so das Standardmäßige, was wir so erlebt haben. Heute soll es vor allem mal endlich um die georgische Küche gehen. Wir haben ja schon immer mal wieder, glaube ich, so Anspielungen gemacht in den Episoden, dass wir irgendwie essen waren und dass die georgische Küche doch irgendwie speziell ist und so, aber haben immer gesagt, naja, da reden wir nochmal irgendwie im Detail drüber, wenn wir dann mehr Zeit haben, sobald wir in der Winterpause in Tiflis sind. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir reden mal ganz detailliert über die georgische Küche. Und dann haben wir noch einen FAQ-Teil vorbereitet. Worum geht's da?
Um unsere Werkstatt, die zwar mit circa 30 mal 20 Zentimeter klein für so eine Werkstatt ist, aber doch fast alles beinhaltet, was man so auf einer Radtour braucht. Das ist dann eben ein weiterer Teil aus unserer Reihe der Ausrüstungs-FAQs.
Ja, aber fangen wir mal mit was anderem an. So ein paar Dinge haben wir dann doch noch zu erzählen, was wir jetzt seit der letzten Episode erlebt haben. Und das ja doch irgendwie Interessanteste für uns auf jeden Fall war eigentlich, dass wir uns zweimal tatsächlich mit anderen Radreisenden hier in Tiflis getroffen haben.
Ja, wir sind nämlich nicht die einzigen Verrückten, die hier im kalten Herbst noch in Tiflis rumhängen.
Ja, und wie es dazu kommt, dass die anderen hier auch noch unterwegs sind und was die so vorhaben, was so deren Pläne ist, wir können da mal ganz kurz durchgehen, weil ich das immer ganz interessant finde, so eben zu sehen, wie und auf welchen Routen und so weiter und mit was für Plänen andere Radreisende unterwegs sind, haben wir ja jetzt, das ist hier auch nicht zum ersten Mal gemacht, dass wir das so ein bisschen, dass wir die Leute, die wir so treffen, so ein bisschen vorstellen. Diese Runde organisiert hat eigentlich Dean, also auch, das lief so über diese WhatsApp-Gruppen, der hat halt irgendwie gesagt, ah, schau mal, da sind noch andere Leute in Tiflis offensichtlich und sollen wir uns nicht mal treffen. Das heißt, der hat das so ein bisschen organisiert. Dean ist mit seiner Frau Dang unterwegs, also Dean und Dang, nicht zu verwechseln mit Ding und Dang, sondern Dean und Dang, die ist, sind, wenn ich es richtig verstanden habe, beides Kanadier mit philippinischen Wurzeln. Dean ist in Kanada eine Pflegekraft gewesen, also im Krankenhaus, soweit ich das verstanden habe, und hat dann aber seinen Job gekündigt, um dann vor einigen Jahren schon mit seiner Frau zusammen erstmal von Alaska bis nach Chile runterzufahren, musste dann aber nach, die waren da auch dann wirklich lange, 2,5 Jahre oder so unterwegs, da musste er aber wieder zurück, weil sonst seine Pflegekraftlizenz ausgelaufen wäre, wenn er praktisch noch länger eine Unterbrechung in diesem Beruf gehabt hätte. Deswegen mussten sie dann zurück, ohne bis ganz runter nach Ushuaia gekommen zu sein. Also bis ganz unten an die Südspitze von Südamerika. Und das haben sie dann aber eben, nachdem sie dann wieder irgendwie ein paar Jahre gearbeitet haben, nachgeholt. Das heißt, sie sind dann von Chile nach Ushuaia gefahren. Und das war aber dann natürlich nur noch ein relativ kurzes Stück. Das heißt, da hat danach wollten sie auf jeden Fall noch weiterfahren. Also sind sie dann von Ushuaia, ich glaube, sie waren noch mal ganz kurz in Kanada, aber im Prinzip mehr oder weniger direkt dann nach Istanbul geflogen und von dort fahren sie jetzt halt nach Osten. Also sind jetzt, ich weiß nicht, 1-2 Monate, glaube ich, vor 1-2 Monaten in Istanbul losgefahren und jetzt eben in Tiflis vorbeigekommen. Wir haben leider nur Dean kennengelernt und nicht seine Frau, die war wohl ein bisschen krank, die konnte dann leider nicht kommen. Und ja, was war jetzt nochmal genau deren Plan? Irgendwie hatten die jetzt keine Ahnung, wie sie weiterfahren sollen, so richtig, oder?
Naja, deren Problem war auch der Winter, aber im Gegensatz zu uns haben sie den Plan gehabt, jetzt nach Jerewan zu fahren und von dort einen Flug zu nehmen nach Samarkand. Das heißt, sie fliegen jetzt sozusagen nach Zentralasien vor und schauen dann, wie sie dort den Winter irgendwie überbrücken können, ob es da noch ein bisschen warm genug ist zum Fahren oder halt doch dann auch irgendwo bleiben, bis es warm genug ist, um den Pamir zu fahren. Im Gegensatz zu uns, die halt hier die Pause machen und danach weiterfahren, um den Pamir zu fahren.
Also vielleicht tun wir die nächstes Jahr dann noch ein paar mehr, wenn wir schnell sind. Aber wahrscheinlich sind die dann doch mit ihrem Vorsprung, den sie haben, dann wahrscheinlich da doch ein bisschen früher durch. Ja. Dann an der Runde auch teilgenommen, hatten noch ein Belgier und ein Deutscher. Mit denen haben wir da auch gar nicht dann so viel geredet. Deswegen weiß ich jetzt auch gar nicht so viel, vor allem nicht über diesen Belgier, was so dessen Tour und dessen Plan ist. Der Deutsche ist ganz interessant. Der hat sein Fahrrad wohl gerade irgendwie in Äthiopien rumstehen und ist deswegen jetzt irgendwie gerade per Hitchhiking auf dem Weg zurück nach Äthiopien, um sich wieder mit seinem Fahrrad wieder zu vereinigen. Also der war irgendwie auch unterwegs von Deutschland aus nach Südafrika und in Äthiopien hatte er dann irgendwie einen Trauerfall oder so in der Familie, sodass er zurückfliegen musste nach Deutschland und dann jetzt ist er eben wieder bei Hitchhiking auf dem Weg zurück nach Äthiopien und dabei auch nochmal in Tiflis vorbeigekommen. Auch ein verrückter Typ, der war so ein bisschen so hippie-mäßig drauf. Ne? Hat schon ganz gut gepasst, seine verrückte Geschichte. Und dann waren noch zwei französische Pärchen dabei, die auch hier für einige Tage in Tiflis vorbeigekommen sind.
Ja, deren Geschichten waren beide relativ ähnlich. Sie sind alle Viere in dem Fall in Frankreich losgefahren, sind dann relativ straight nach Osten gefahren und dadurch halt jetzt vor dem Winter in Tiflis so ein bisschen gestrandet, beziehungsweise nicht nur wegen Winter, sondern eben auch, weil man nicht so leicht weiterkommt nach Osten. Und sie wollen auch alle nicht fliegen, deswegen haben sie sich jetzt so Busse und Züge organisiert, wie sie im Grunde den kompletten Weg nach Südostasien kommen, wo es dann wieder warm ist. Also das heißt, sie organisieren sich hier halt jetzt überall die ganzen Visageschichten, die man braucht für die Länder, die noch kommen und fahren dann eben mit dem Bus nach Russland erstmal, also über den Kaukasus drüber. Dann von dort direkt mit dem Zug nach Kasachstan durch, komplett Kasachstan durch, bis hin nach China rein und dann mit dem Zug und Bus noch so weit nach Süden eben weiter, bis es wieder warm genug ist, dass sie wieder mit dem Fahrrad weiterfahren können bzw. wollen. Und ja, dann wollen sie da ein bisschen rumfahren und zumindest von dem einen Pärchen, mit dem haben wir uns ein bisschen länger unterhalten, von denen wissen wir, dass sie danach dann im Grunde auch noch wieder nach China zurückfahren wollen, sobald es dann wieder warm genug ist, um auch ein bisschen den nördlicheren oder Mittelteil von China zu erkunden.
Ja, es war aber nicht so, es klang jetzt vielleicht ein bisschen so, wie du es erzählt hast, würden die das irgendwie zu viert zusammen machen. Ne? Die waren völlig unabhängig voneinander unterwegs und haben sich, so wie ich das jetzt verstanden habe, hier in Tiflis auch zum ersten Mal getroffen und werden wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu viert, obwohl sie jetzt eigentlich den gleichen Plan haben für die nächsten Wochen oder ich weiß nicht, wie lange sie brauchen werden, bis sie in Südostasien sind, vielleicht eine Woche, ein bis zwei Wochen oder so, werden es wahrscheinlich auch nicht zusammen machen. Ja, es ist schon krass, was die an Mühen und Trouble auf sich nehmen, um den Flug zu vermeiden. Also es ist schon, ich meine, es ist ja nicht nur diese ganze Zugfahrt, die du da ständig hast und mit dem Bus und die müssen ja auch dann doch mehrmals umsteigen, also zumindest einmal in Russland umsteigen, in Kasachstan, dann irgendwie auch nochmal auf den Bus umsteigen, nach China zu kommen und so weiter. Dann das Ganze immer mit Fahrrad und dann noch die ganzen Visa, die sie dafür organisieren müssen, was ja für China und für Russland auch nicht so, ist halt nicht einfach mal so ein E-Visum, sondern muss ja immer zur Botschaft hier gehen, dann dauert das ein paar Tage und so weiter. Oder du zahlst halt irgendwie den dreifachen Preis, um das Express, die Expressabfertigung zu bekommen, damit es am gleichen Tag fertig ist. Aber ja, es ist erstaunlich. Aber ja. Ja, und genau, also das mit Marion und Marion, und wie spricht man es im Französischen aus? Marion und Bertrand. Marion und Bertrand, mit dem haben wir uns echt gut verstanden, ne? Also weil die haben tatsächlich noch mehr Übernachtungs- und auch Finanzkategorien als wir. Also die sind auch tatsächlich so ein bisschen, dass sie so ähnlich wie wir, dass sie so ein bisschen Statistikfreaks sind. Vielleicht weiß ich nicht, ob sie, also sie haben nicht ganz so viele Statistiken, aber sie haben immerhin mehr Übernachtungs- und Finanzkategorien als wir. Also insofern, das heißt ja schon mal einiges. Und also es war auf jeden Fall, mit da konnte man sich dann, kann man sich vielleicht vorstellen, sehr lustig austauschen über welche Übernachtungskategorien habt ihr denn so und welche haben wir und was macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Auf jeden Fall ganz lustig. Wir haben die dann tatsächlich auch später, ein paar Tage später nochmal getroffen, weil die eben ein paar Tage länger in Tiflis waren und dann haben wir uns nochmal verabredet. Mit denen haben wir uns auf jeden Fall sehr, sehr gut verstanden und sehr gut unterhalten. Das war ziemlich cool. Allerdings haben die jetzt leider irgendwie kein Instagram, keine Webseite auch, wo sie irgendwie ihre Statistiken veröffentlichen würden bisher. Die machen es anscheinend leider vor allem für sich selbst nur. Deswegen können wir jetzt hier leider nichts empfehlen, wo ihr euch deren Statistik mal anschauen könnt. Ja, da ist noch Luft nach oben bei ihnen.
Ja, apropos, wo wir gerade bei diesem ganzen Visa-Hässel, den man so braucht, um nach Russland oder China zu gehen, für die ganzen Radreisenden sind, weil das ist wirklich immer eine Geschichte so für Radreisende, die halt durch Asien unterwegs sind, dass es so ein Aufwand ist, nach Russland zu gehen oder nach China vor allem. Da gab es eine wirklich gute Nachricht vor kurzem erst, die eine große Runde durch die Radreise-Community gemacht hat, nämlich, dass man tatsächlich ab dem 1. Dezember probemäßig für ein Jahr als Deutscher und noch fünf andere Staaten, also Staatsangehörige, visafrei nach China einreisen darf, tatsächlich für 15 Tage. Und das macht es halt vielen Leuten super einfach. Und das ist auch was, was uns durchaus vielleicht zunutze sein kann, dann hinter Zentralasien.
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass 15 Tage halt schon ziemlich kurz sind für so ein riesiges Land. Es gab so gerüchtemäßig zwar die Information auch, dass man dann praktisch bei der Immigrationsbehörde in irgendeiner Stadt in China das wieder verlängern kann, den Aufenthalt. So wie man es auch bei einem normalen Touristenvisum im Prinzip in der Regel kann. Aber das ist ja noch so ein bisschen unklar gewesen, wie das genau dann geregelt wird. Und ansonsten muss man sagen, dass die 15 Tage halt für Radreisenden doch meistens ein bisschen kurz sind für China. Jedenfalls um das gesamte Land zu durchqueren. Aber es könnte natürlich interessant sein, um mal schnell von Kasachstan nach in die Mongolei zum Beispiel rüber zu hoppen und sich so das Russlandvisum dann zu sparen.
So kommen wir mal von diesem Abstecher über neue Möglichkeiten zurück in die Gegenwart bzw. Vergangenheit. Wir haben tatsächlich auch noch ein paar Dinge oder ja, wenige Dinge in Tiflis neue angeschaut, die es zu erwähnen gilt. Was war denn das?
Ja, so arg viel war es eigentlich gar nicht. Ne? Aber wir waren gestern? Vorgestern? Vorgestern. Vorgestern beim Pantheon von Tiflis. Also ein Pantheon ist ja so ursprünglich, so aus der Antike, ein den Göttern geweihtes Heiligtum. Also ein Gebäude in der Regel, was den Göttern geweiht ist. Heute bezeichnet man mit Pantheon auch häufig so eine Begräbnisstätte nationaler, berühmter Persönlichkeiten. Vor allem zum Beispiel in Paris gibt es das Pariser Pantheon, wo halt viele berühmte Franzosen begraben sind. Und auch Tiflis hat ein Pantheon, das hoch am Hang über der Altstadt liegt und dort thront und über eine Pflasterstraße, die 6 Serpentinen hat dann, um da den Hang hochzuführen, erreichbar ist. Das Pantheon selbst besteht im Prinzip dann aus 2 Kirchengebäuden, ganz normal im typisch georgischen Stil, so wie alle Kirchen hier im Prinzip aussehen, sind jetzt auch nicht besonders groß. Und dann gibt es halt noch diverse Gräber um die Kirchen herum, im Prinzip sowas wie ein kleiner Friedhof. Und da liegen eben dann Schriftsteller, Schauspieler, Politiker und so weiter und so fort begraben. Wenn man sich mal die Liste auf Wikipedia anschaut, wer da so liegt, muss man konsterniert festhalten, dass man davon so eigentlich keinen kennt. Also wir jedenfalls kannten davon keinen. Und ich glaube, wenn man sich nicht, wenn ihr da jetzt nicht irgendwie tiefer drin seid in der Geschichte und Kultur Georgiens, dann kennt ihr da wahrscheinlich auch keinen. Und insofern, würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie auf der Liste, auf der To-Do-Liste eines jeden Tiflis-Besuchers stehen muss. Allerdings ist die Aussicht nicht schlecht, die man von dort oben auf Tiflis hat. Aber da muss man irgendwie auch wieder sagen, dass es ja viele, viele Orte gibt um Tiflis herum, wo man hochwandern kann, um dann eine tolle Aussicht zurück auf Tiflis zu haben. Also für eine tolle Aussicht braucht man jetzt auch nicht unbedingt ins Pantheon zu gehen.
Zum Beispiel kann man dazu auch einfach noch eine Etage höher auf diesem Berg namens Mtazminda, so heißt nämlich dieser Berg, wo das Pantheon auch am Hang dran ist. Und auf dem Mtazminda obendrauf befindet sich der Mtazminda Park. Das ist im Grunde so eine Art Freizeitpark/Rummelplatz oben auf dieser Bergspitze tatsächlich. Das heißt, wenn man die super Aussicht haben möchte, dann geht man am besten auch gleich ins Riesenrad, was sich unter anderem in diesem Park befindet. Und da höher als ganz oben, wenn man die halbe Runde durch hat im Riesenrad, kommt man nun wirklich nicht hier in der Nähe. Das heißt, da hat man auch die beste Aussicht, allerdings dann natürlich durch eine Glasscheibe. Ja, abgesehen vom Riesenrad gibt es tatsächlich dann auch noch eine Achterbahn. Es gibt so andere jahrmarktartige Fahrgeschäfte, so ein Freefall-Tower und so Zeug. Und das ist halt in dem Sinne auch kein Freizeitpark, dass man keinen Kompletteintritt für das Ganze bezahlt, sondern man hat sozusagen eine Karte, wo man immer auflädt und mit Geld. Und die kann man dann für jedes Fahrgeschäft oder sonstige Attraktion, es gibt so auch eine Art Madame Tussauds-mäßiges Wachsfigurenkabinett und sowas und einen Haufen Kinderspielkram und Schießbuden und so Zeug. Da zahlt man dann im Prinzip eben für jede einzelne Attraktion separat, was ja auch Vorteile hat, wenn man jetzt nicht so viel fahren möchte. Die einzelnen Preise sind dann auch nicht wirklich günstiger als auf dem Jahrmarkt in Deutschland. Das Riesenrad hat jetzt gleich so 10 Lari gekostet, das sind so 3-4 Euro. Die Achterbahn war dann nochmal 1 Euro teurer ungefähr, so um den Dreh dann. Ja, die Wasserbahn war übrigens auch leider schon zu jetzt für den Winter. Die hätte ich besonders interessant gefunden, die sah ganz cool aus auf den Bildern. Aber naja.
Gab es denn den Park auch schon zu Sowjetzeiten und waren entsprechend die Fahrgeschäfte alle alt, klapprig und verrostet? Oder hattest du keine Angst beim Fahren des Riesenrads?
bis du behauptet hast, da wäre eine Schraube locker aus dem Fenster, hatte ich keine Angst, aber die war dann doch nicht locker. Nee, also der Park wurde scheinbar schon in den 1930ern eröffnet und er war wohl auch einer der beliebtesten Parks in der kompletten Sowjetunion. Aber die Fahrgeschäfte sind eigentlich alle neuer und in besserem Zustand. Es gibt zum Beispiel eine Geisterbahn, die wurde erst vor einigen Jahren aus Rom hierher versetzt, aus einem Freizeitpark dort. Und dort wurde sie auch nicht schon vor 100 Jahren gebaut. Und ich habe jetzt nichts quietschen oder sonst was hören. Nur dieser eine, ich weiß nicht, Aussichts- oder Sendeturm, den es noch gab, wo man aber nicht hoch durfte, der war so abgesperrt, der sah recht rostig und alt aus. Und da muss man sich dann vielleicht eher Gedanken machen, ob der dann irgendwann mal auf den Park nebendran zusammenstürzt oder so.
Ja, das war der Fernsehturm von Tiflis. Ja. Der sah ganz cool aus, wenn man es ein bisschen aus der Nähe sich genauer angeschaut hat, wie so eine irgendwie vor 10, 15 Jahren alte verlassene Ölplattform so ein bisschen. Die ganzen Stahlkabel runterhingen und der Lack abgewetzt war.
Ja, wer also zu dem Park kommen möchte, der muss auch nicht unbedingt, wie wir es gemacht haben, hochwandern tatsächlich, sondern es gibt auch noch eine Standseilbahn, die da von der Stadt aus hochfährt. Und die hat tatsächlich dann auch noch eine Zwischenstation, also Mittelstation sozusagen, am Pantheon, wenn man da dann auf dem Weg dahin noch vorbeischauen möchte. Ich glaube, die kostet so 10 Lari, eine komplette Fahrt, also 3-4 Euro. Oder man wandert halt und macht dann noch ein bisschen Sport dabei, damit unsere Beine nicht ganz komplett ihre Muskeln verlieren, bis wir hier wieder weiterfahren müssen. Ja, und jetzt geht's ans Eingemachte oder auch anderes Essbares aus der georgischen Küche.
Ja, und denkt dran, auch mal auf unserer Webseite, auf die Episodenseite zu dieser Episode da vorbeizuschauen, denn wir haben von doch einigen Gerichten, nämlich von denen, die wir tatsächlich auch selber schon mal bestellt und gegessen haben im Restaurant, teilweise auch Fotos gemacht. Da könnt ihr euch dann nochmal genauer anschauen, wie die Gerichte auch tatsächlich dann so optisch so aussehen. Ja, wir haben es ja schon oft versprochen, heute wollen wir es auch tatsächlich dann mal umsetzen und durchziehen, nämlich über die georgische Küche zu reden, über das Essen, das man hier in Georgien so vorgesetzt bekommt.
Schließlich haben wir uns mittlerweile, solange wir hier sind, auch schon durch alles durchgefuttert.
Ja, und also die georgische Küche ist halt auch echt sehr abwechslungsreich, vielfältig, hat echt viel zu bieten, was auch wirklich hier relativ typisch georgisch ist, was auch schon halt irgendwie nur so hier in Georgien so gibt auch, ne? Also ich weiß nicht, ich meine, Hühnchen mit Reis in Saudi-Arabien war es halt nicht so was Besonderes irgendwie. Das ist, keine Ahnung, kann ich mir in Deutschland auch kaufen. Und ich meine, selbst in der Türkei muss man ja sagen, einen Döner gibt es auch in Deutschland, ne? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber ich finde, dass die georgische Küche doch nochmal, selbst im Vergleich zur Türkei, eigentlich irgendwie spezieller ist, oder?
Zumindest hat sie speziellere Gerichte zusätzlich zu bieten. Kebab und so Zeug gibt es hier natürlich auch. Aber es gibt hier halt auch einige Besonderheiten.
Und das Tolle ist halt auch, dass die alle so eigene georgische Namen haben und irgendwie auch selbst unter den Touristen hier unter diesen eigenen besonderen Namen bekannt sind. Und ja, dann fangen wir doch mal an mit der Vorspeise. Was gibt es denn Spezielles zur Vorspeise in Georgien?
Ja, ganz herausstechend tun da die Batrichani. Das sind im Grunde Auberginen-Walnussröllchen. Also man hat erstmal Auberginenstreifen, die werden in Öl gebraten. Die lässt man dann abkühlen und bestreicht die dann mit einer Paste aus Walnüssen, Knoblauch, Koriander, Pfeffer, Salz und teils auch Essig und Öl ist in dieser Paste drin. Damit werden die eben bestrichen, die Auberginenscheiben, und dann rollt man die so ein zu kleinen Zylinderchen und so isst man die. Oftmals sind die dann auch noch mit Granatapfelkernen garniert oder was es sonst gerade saisonal oder regional gibt, und die isst man dann eben entsprechend kalt als Vorspeise.
Ja, und das war schon eines der Gerichte, die wir wahrscheinlich hier in Georgien am häufigsten bestellt haben, ne? Also weil irgendwie da fahren ich schon ziemlich drauf ab. Das ist schon eine ziemlich coole Sache, diese Batrigiani. Das Einzige, was ich halt nicht so ganz verstehe, ist, warum die kalt sind. Ich habe sie noch nie warm gegessen, weil die gehören kalt. Die gehören aus dem Kühlschrank direkt auf den Tisch gestellt. Aber ich stelle mir das irgendwie so vor, als würde das doch noch viel cooler schmecken, wenn die Dinger warm wären. Oder nicht?
Ich weiß nicht, vielleicht funktioniert das dann mit der Paste nicht so, keine Ahnung, dass die sich irgendwie auflöst oder mit der Aubergine verschmilzt und das soll ja auch nicht. Wir können es leider selber nicht ausprobieren, weil wir keinen Pürierstab oder irgendwas so haben, um diese Paste herzustellen, die ich ja insbesondere daran so lecker finde. Aber kalt sind sie ja auch schon lecker genug.
Nein, wir können sie mal im Supermarkt kaufen, da gibt es sie nämlich teilweise hier auch abgepackt und dann mitnehmen und hier einfach aufwärmen auf dem Herd. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren und dann können wir dann in der nächsten Episode sagen, warum das eine ganz bescheuerte Idee ist und die schon hier wissen, warum sie das Ganze kalt servieren.
Ja, wenn man dann doch mal eine andere Vorspeise ausprobieren mag, gibt es auch noch andere Alternativen, also neben so Standardsuppen und Salaten, die es hier natürlich auch gibt. Nämlich das Acap Sandali, das ist eigentlich was man jetzt nicht erst mal als Vorspeise erwarten würde. Zumindest ich war mir immer unsicher, wo ich das jetzt eigentlich finde auf der Karte, bei Vorspeisen oder bei Hauptgericht, weil mir nicht so klar war am Anfang, dass das eine Vorspeise ist. Das ist nämlich eigentlich so eine Art Eintopf aus Gemüse, also Auberginen sind da drin, Zwiebeln, Tomaten, Paprika und dann eben typisch georgisch wieder mit Knoblauch, Koriander, Petersilie, vielleicht auch Basilikum gewürzt. Also allgemein in Georgien in der Küche wird oft mit Kräutern gewürzt. Sehr viel kommt Koriander vor oder auch Petersilie. Genau, und hier haben wir eben diesen Gemüseeintopf im Prinzip und den gibt es dann meistens eben auch kalt als Vorspeise. Da ist es vielleicht gewöhnungsbedürftig, schmeckt aber echt gut. Oftmals gibt es den auch mit so einer Art Joghurt-Dip oder sowas gereicht, manchmal zumindest.
Mazzoni?
Vermutlich. Mazzoni ist im Grunde georgischer Joghurt. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied zu normalem Joghurt ist. Der Fettgehalt, den kriegst du auch in 3% oder 1,5% oder sowas, so wie bei Joghurt. Schmeckt auch eigentlich genauso. Da bin ich kein Experte für.
Ja, dann lassen wir mal die Vorspeisen hinter uns und wenden uns dem Chachapuri zu. Chachapuri ist vielleicht so, ja, schon so ziemlich das berühmteste Gericht in Georgien, auch vielleicht das am weitesten verbreitete. Jedes Restaurant bietet eigentlich Chachapuri an und man bekommt es manchmal auch in Bäckereien und so weiter, denn es ist ja auch im Prinzip Brot. Es ist nämlich georgisches Käsebrot, aber jetzt nicht irgendwie Brotscheiben mit Scheibenkäse draufgelegt, sondern es ist Weißbrot, in der Regel auch so Fladenbrot ähnlich, mit Käse überbacken, das dann heiß serviert wird. Geht also so von der Idee her vielleicht eher so ein bisschen in Richtung Pizza, nur dass halt die Tomatensoße und auch sonst jeglicher Belag fehlt, außer halt der Käse. Man hat einfach nur den Käse auf dem Pizzabrot im Prinzip. Gibt dann trotzdem noch verschiedene Varianten. Man würde meinen, Brot mit Käse überbacken, da kann man nicht so viele verschiedene Variationen draus machen, aber da unterschätzt man die Georgier. Da gibt es wirklich eine ganze Reihe von verschiedenen Chachapuris und wir wollen uns mal auf die drei verbreitendsten und bekanntesten beschränken, nämlich die Acharuli, Imeruli und Megruli Chachapuri. Beginnen wir mal mit dem Acharuli Chachapuri. Was ist denn das Acharuli Chachapuri?
Ja, das ist genau der Chachapuri, den man schon mal gesehen hat, wenn man überhaupt schon mal so einen Chachapuri aus Georgien gesehen hat. Da ist das Brot nämlich keine runde Scheibe oder ein Fladenbrot, sondern es ist richtig wie eine Wanne oder so ein kleines Bütchen geformt. Und das ist eben nicht einfach so mit Käse überbacken, sondern da ist komplett diese Wanne gefüllt mit Käse, mit so georgischem Salznakenkäse, der nennt sich Sulguni. Das heißt, der Käse ist schon ein bisschen salzig und dieses Brot mit dem Käse gefüllt, da wird dann auch noch so ein Ei drauf aufgeschlagen, aber nicht verrührt oder so. Das heißt, du hast da den orangenen Fleck von dem Eigelb auf jeden Fall noch sichtbar, auch nach dem Backen. Das ganze Schiffchen wird nämlich dann gebacken, der Käse wird dadurch flüssig, das Ei wird Richtung Spiegelei, aber das ist immer noch, also das Eigelb ist immer noch flüssig, weich, wenn das aus dem Ofen kommt. Und außerdem wird, bevor es serviert wird, noch ein Stückchen Butter draufgelegt, als ob da noch nicht genug Fett in dem ganzen Käse da drin wäre, sodass das Ganze recht flüssig ist drin. Und man tut es dann auch so essen, dass man vom Rand, wo das Brot ja noch reines Brot ist, so ein bisschen immer was abbricht und dann in die Mitte in den Käse und das Fett und Eigedöns dann reindippt und dadurch dann isst. Und ja, wenn man Glück hat, hat man genug Brot, dass das dann reicht für den ganzen Käse oder man muss noch separates Brot dazu bestellen.
Also im Prinzip erinnert das Ganze schon so ein bisschen an Käsefondue, finde ich. Nur halt, dass der Topf, in dem der Käse, der flüssige Käse aufbewahrt wird, gleichzeitig aus Brot oder das Brot ist, das man dann reindippt. Und außerdem halt noch Ei und Butter, wie du gesagt hast. Das gibt es natürlich beim Käsefondue auch nicht. Ja, und aufgrund dieser ikonischen Bootform und dann auch noch mit diesem gelben Eidotter eben in der Mitte, ist das halt auch so ein bisschen so das georgische Vorzeigegericht schlechthin. Einfach weil es halt so ein ikonisches Aussehen auch irgendwo hat. Also das hängt dann auch öfter mal irgendwie draußen am Bäcker in Plastik nachgebildet, um halt für diesen Bäcker zu werben als traditionelles georgisches Gericht. Warum heißt das Ding Acharuli Kachapuri? Da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Ja, die Gerichte werden ja oft nach der Region benannt, wo sie herkommen. Und in diesem Fall nach Acharien. Das ist die Region um Batumi, also ganz im Westen von Georgien, im Südwesten.
Was ist denn unsere Bewertung von dem Gericht? War es lecker?
Ja, dreimal haben wir das Ding ja jetzt gegessen und in einem Fall davon, da hat es uns richtig gut geschmeckt, da war es richtig gut und hat auch perfekt gepasst vom Brot-Käse-Verhältnis so ein bisschen. Und bei den anderen beiden Malen, da war es einfach zu mächtig, beziehungsweise einmal davon war es sogar viel zu salzig. Ich meine, der Käse ist ja selber schon so ein Salzlakenkäse und da haben sie irgendwie noch nachgesalzt oder so, das konnte man echt nicht essen und das Brot hat null ausgereicht, um diesen kompletten Fettkäsetropfen in der Mitte aufzutunken oder so.
Ja, ich glaube, das eine Mal, wo es richtig gut geschmeckt hat, wo man auch wirklich Lust drauf hatte, das Ding aufzuessen und wo es jetzt nicht so ein Kampf war, da war, glaube ich, auch nicht so viel Fett, nicht so viel Butter dann noch irgendwie in dieser Käsemischung irgendwie drin und dann ist auch nicht, ja, dann war sie auch nicht so flüssig und ist so in das Brot eingezogen, sodass es labbrig wurde, sondern da konnte man wirklich, wenn man Brot abgebrochen hat, dann war das halt immer noch in erster Linie Brot und nicht schon irgendwie halb verfettetes Brot, sondern es war dann ordentliches Brot, das man da immer noch gut dippen konnte und so. Also da scheint es schon irgendwie Qualitätsunterschiede zu geben und man sollte vielleicht, wenn man es irgendwie mal hatte und es einem nicht schmeckt, noch nicht unbedingt aufgeben, sondern vielleicht nochmal probieren, aber halt dann woanders.
Ja, oder wenn man gerade auf Diät ist, rennt man davor am besten überall schreiend weg, weil mächtig ist es schon manchmal gerade so gut und manchmal viel zu sehr. Es gibt aber auch Regionen, die haben sich eine eigene Khachapuri-Art entwickelt, die ist nicht ganz so schlimm. Zum Beispiel gibt es noch das Imeruli-Khachapuri, das kommt eben aus der Region Imeretien, die liegt so um Kutaisi rum. Und da füllen sie das Fladenbrot einfach nur mit Käse, mit ihrem Käse, mit imeretischem Käse, auch weißer Salzlakenkäse. Da ist aber nicht so eine komplette Lache an Käse drin, eben in diesem Brot, sondern du hast einfach das runde, sehr flache Fladenbrot und eine Schicht Käse drin und das war's dann.
Ja, das kommt dann optisch im Prinzip auch schon der Pizza ohne Belag deutlich näher als der Acharuli Kachapuri, nämlich halt einfach rundes Brot mit Käse innen drin. Es gibt dann aber auch noch den Mekruli Khachapuri, der aus Mingrelien kommt. Das ist die Region um Boti, also auch vom Schwarzen Meer. Im Prinzip die ganzen Khachapuri-Sorten, jedenfalls die berühmten, die wir aufzählen, die kommen alle so ein bisschen aus der Schwarzmeerregion. Ne? Ja, jedenfalls beim Mekruli Khachapuri ist es im Prinzip ähnlich wie beim Imeruli Khachapuri, also auch Fladenbrot mit Käse gefüllt. Aber hier ist das Brot nicht nur mit Käse gefüllt, sondern dann auch nochmal zusätzlich mit Käse obendrauf überbacken. Also das ist dann halt für die, die noch mehr Käseliebhaber sind und die es gerne noch mächtiger mögen und auch noch salziger, weil der Käse halt immer doch relativ salzig ist, muss man sagen. Und ja, keine Ahnung, also das Ding haben wir irgendwie auch ein, zweimal bestellt und ich glaube nach beiden Malen haben wir gesagt, naja, nie wieder, weil das ist dann immer irgendwie ein Kampf gegen Ende, das Ding aufzuessen und nicht mehr so wirklich ein Genuss.
Ja, die sind halt von der Größe so wie ein normaler Pizzakarton auch. Und ich glaube, an dem ersten, den wir damals hatten, da hast du im Restaurant alleine dran gegessen und dann haben wir zu Hause zu zweit nochmal für eine Mahlzeit dran gegessen. Ich glaube, dann war sogar immer noch was übrig, weil du kannst einfach nicht so viel von dem Ding essen. Aber keine Sorge, wem das zu viel Käse ist oder wer an sich Käse nicht so mag, es gibt tatsächlich auch andere gefüllte Brote noch in der georgischen Küche, beziehungsweise die man auch so auf der Straße oder morgens zum Frühstück essen, die Georgier das teilweise, oder auch mal so als Snack haben wir das oft gekauft mittags. Es gibt zum Beispiel noch mit Kartoffel gefüllte Brote oder auch Lobiani ist noch besonders. Das ist im Grunde auch so ein Fladenbrot und das ist mit Bohnen Mousse gefüllt und dann recht würzig gewürzt. Manchmal war es mir sogar zu scharf tatsächlich.
Eine weitere Besonderheit der georgischen Küche sind die Chinkali. Chinkali sind im Prinzip georgische Dumplings, also gefüllter Nudelteig, so wie, was weiß ich, so analog zu Ravioli oder Maultaschen, aber vor allem eigentlich sehr, sehr ähnlich zu den chinesischen Dumplings. Das heißt, die haben so eine sehr markante Form. Der Teig ist ähnlich im Prinzip auch wie in China, eben so säckchenförmig, ist aber meistens ein bisschen größer als in China. Denn hier in Georgien haben die so 4 cm Durchmesser und man isst die auch nicht in einem Hub, so wie in China, sondern beißt mehrmals davon ab entsprechend. Genau, also man hat so eine Art Teigsack, der 4 cm Durchmesser hat und oben eine Öffnung hat, ne? Wie so ein kleines Stoffbeutelchen, was man oben zumachen würde mit einer Schnur, so in dieser Form. Und oben wird dann die Öffnung auch verschlossen, indem der Teig einfach fest zusammengedrückt wird. Und durch dieses Zusammendrücken an dieser einen Stelle von dem Teig, um das Ding zuzumachen, da bildet sich da oben einfach dann so ein dicker Teigbollen, der dann halt auch nicht sehr genießbar ist. Das ist dann ein bisschen so wie irgendwie, was weiß ich, wenn ich normale Nudeln koche und die Nudeln kleben im Topf irgendwie aneinander, dann werden die da ja auch nicht so richtig durch. Und so ist es bei diesem Teigbollen an der Spitze von diesem Sack dann auch. Und deswegen isst man den Teigbollen, also die Spitze von dem Sack, eigentlich auch nicht mit, nutzt ihn aber als Griff, um das ganze Ding festzuhalten und dann eben mit der Hand zu essen. Das heißt, man hält dieses Säckchen an dem Teigbollen, an dessen Spitze, in die Hand, nimmt es in die Hand, hebt es hoch, beißt dann mehrmals von dem Säckchen ab, bis das Säckchen weg ist, bis man alles gegessen hat und lässt dann den Teigbollen einfach auf dem Teller liegen. Die Dinger sind natürlich auch gefüllt mit unterschiedlichen Füllungen, so wie ja zum Beispiel auch in China eigentlich, also mit Hackfleisch, es gibt Pilzfüllungen, es gibt Kartoffelbrei-Füllungen und so weiter und so fort. Und auf der Speisekarte sind die auch immer mit einem Einzelpreis aufgeführt, also man bestellt im Prinzip immer einzelne von diesen Chinkali, also jetzt nicht irgendwie ein Chinkali-Gericht, wo dann mehrere dabei sind, wie es eigentlich in China, glaube ich, üblich ist. Da sagst du nicht, ich hätte gern 7, sondern da sagst du, ich hätte gern eine Portion einfach und dann kommen halt so viel wie kommen. Hier kannst du halt sagen, wie viele du hättest und die kosten dann immer so 2 Lari pro Stück, so, ich meine, je nachdem, was halt für eine Füllung da drin ist. 2 Lari sind, ja, so 60 bis 70 Cent ungefähr. Und obwohl die aber immer nur mit einem Einzelpreis aufgeführt sind auf der Karte, muss man aber trotzdem immer mindestens 5 Stück pro Sorte bestellen. Also wir haben es öfter mal probiert zu sagen, ich hätte gern 1 von der Sorte, 2 von der Sorte. Dann sagen die, nee, müssen schon mindestens 5 sein. Geht aber irgendwie aus der Speisekarte nicht hervor. Aber gut, dann ist es halt so. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich, glaube ich, die chinesischen Dumplings mehr als die Chinkali hier. Weiß nicht, was ist deine Meinung zu den Dingern?
Ja, mir geht es genauso. Und ich glaube, der Grund ist, dass die Chinkali halt einen recht dicken Teig haben. Also die Tasche ist recht dick gehalten. Dann hast du, wenn du reinbeißt, halt erstmal viel Teig. Und die Füllung hat mir auch nicht immer so gefallen. Also bei dem Fleisch, da hast du irgendwie viel einfach nur Fleischbrühe, sehr salzige drin und dann so komisches Hackfleisch, was teils auch ein bisschen knorpelig war. Also nicht so weich, keine Ahnung, fein, sondern teils auch irgendwas drin noch an Knorpelzeug. Und gut, Pilze ist eh nicht so mein Ding, deswegen hat mir die Pilzfüllung auch nicht gefallen. Und beim Kartoffelbrei hast du halt einfach nur halt eine Schicht dicker Teig um Kartoffelbrei. Ich weiß nicht, da schienen mir auch außer Salz keine Gewürze drin zu sein. War nicht so der Hammer.
Außerdem fehlt die Sojasauce im Vergleich zu den chinesischen Dumplings. Nee, also ja, man kann die schon essen, die schmecken nicht schlecht. Aber es ist jetzt, also wenn ich jetzt einmal in ein georgisches Restaurant gehe, würde ich, glaube ich, lieber was anderes bestellen. Zum Beispiel
Lobio, das ist auch abgesehen von diesen ganzen Teigwaren, die wir jetzt hatten, was sehr klassisch Georgisches und eigentlich auch super simpel. Also das ist im Grunde einfach eine Art Bohneneintopf. Der wird mit roten Bohnen gemacht, die werden dann halt in Wasser eingeweicht, wie immer, in Salzwasser gekocht, teilweise gestampft bzw. leicht gestampft, sodass du halt so einen schönen cremigen Bohneneintopf hast und dann halt typischerweise dann eben mit Koriander, Petersilie, Chili, Salz, Pfeffer, Knoblauch gewürzt, wie man es halt so macht in Georgien, beziehungsweise ein bisschen Chili. Manchmal, ja, merkt man eigentlich nicht viel von, ist auf jeden Fall nicht scharf, dieser Eintopf. Und dann werden halt noch Petersilie und gerösteten Zwiebeln oder auch Walnüssen garniert obendrauf. Also ist echt simpel, macht aber schon auch satt. Und manchmal gibt es auch noch eingelegtes Gemüse dazu, also so Essiggurken oder auch Essigtomaten. Oder ja, das haben sie allgemein auch oft hier, so eingelegtes Gemüse in vielfältige Variationen. Ach, und vor allem wird dieses Lobio dann auch meistens direkt im Tontöpfchen, worin es dann eben gekocht wurde, serviert. Das sieht dann ganz hübsch aus. Und die Qualitätsunterschiede sind hier echt extrem. Du hast vorhin davon geredet, dass das Acharuli im Khachapuri sehr große Qualitätsunterschiede hat, je nachdem wie viel Käse, Brotverhältnis und so weiter. Aber beim Lobio ist es, finde ich, noch extremer. Also das erste Lobio, was ich hier gegessen hatte, war in Kutaisi. Das war echt gut, das war halt normal, schön cremige Konsistenz, Bohneneintopf. Und dann hatte ich in Mestia noch eins und da war das im Grunde eine flüssige Suppe mit Bohnen drin und dann noch Koriander reingehauen. Und das fand ich so richtig schlimm. Also das konnte man ja kaum essen. Und jetzt hier in Tiflis habe ich wieder ein Lobio gehabt oder haben wir beide uns eins geteilt und das war richtig gut. Und das hat dir ja sogar geschmeckt, obwohl du normal nicht so der Bohnenfan bist.
Ja, das stimmt, bin ich eigentlich nicht so, aber ja, so wenn es so dieses musige, diese musige Konsistenz hat dann, weil die eben leicht zerstampft sind, obwohl immer noch so ein paar Stückchen dann drin rumschwimmen, aber ja, trotzdem war es musig genug, dass ich das dann schon eigentlich mochte und die Würzung hat mir da eigentlich auch ganz gut gefallen, ja. Ja, was ich so ein bisschen als mein georgisches Gericht hier auserkoren habe und was ich ganz besonders oft bestellt habe, war das Otschachuri. Otschachuri bedeutet übersetzt einfach Familiengericht, weil das wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Resteessen ist. Ne? Also man haut da Kartoffelwürfelchen rein, Zwiebeln und sonst halt, was man halt sonst noch irgendwie findet im Haushalt. Zum Beispiel manchmal war auch irgendwie Paprika und Gemüse drin und dann halt meistens noch irgendwie entweder Rindfleisch oder Schweinefleischstückchen oder Pilze. Je nachdem, was man auch gerade so im Angebot hat, das unterscheidet sich dann teilweise von Restaurant zu Restaurant. Bevorzugt habe ich dann meistens eher das Pilz Otschachuri bestellt. Auch weil es am günstigsten war von den dreien. Und das ist dann auch relativ pikant gewürzt und alles in so einem kleinen Pfännchen, je nachdem auch in einem Tonpfännchen, wenn man Glück hat, gebraten. Und das hat einfach so ein bisschen das beste Preis-Geschmacks-Sättigungsverhältnis so ein bisschen gehabt. Ne? Also es war, das Ding ist halt, dass man bei vielen anderen Gerichten, gerade wenn man jetzt irgendwie Fleischgerichte oder so bestellt oder Ostri, wozu wir gleich noch kommen werden, da hast du dann halt auch meistens nur das Fleischgericht und brauchst dann noch irgendwie eine Beilage dazu und das macht es dann halt relativ teuer. Aber dadurch, dass hier beim Otschachuri auch die Kartoffeln im Prinzip schon dabei sind, ja, ist das eben ein vollwertiges Gericht on its own. Und dann ist eben der Preis, was hat das Ding so gekostet? Zwischen 13 und 17 Lari, das sind dann so 5, 6, 7 Euro so in dem Dreh. Und davon wird man dann satt. Ja, du meinst noch Lobio, wer würde im Prinzip genauso satt machen, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob mir ein kleines Tontöpfchen Lobio reichen würde, aber du meinst, doch, das macht auch satt. Und das ist natürlich noch günstiger.
Naja, kommt halt auf die Größe des Tontöpfchens an. In manchen Restaurants ist es klein, in den anderen groß, aber meistens kostet Lobio halt nur so 3 Euro und es sind Bohnen, also macht schon recht satt. Vielleicht musst du noch ein Batriciani als Vorspeise dazu nehmen, aber dann reicht es auf jeden Fall.
Ostri hatte ich ja gerade eben schon angesprochen, als eines von diesen Fleischgerichten, wozu man im Prinzip schon noch eine Beilage braucht. Ostri ist im Prinzip Rindfleisch in so einer würzig, relativ scharfen Tomatensoße, also relativ im Sinne von eigentlich gar nicht so scharf. Also konnten wir eigentlich immer ganz gut essen, obwohl wir jetzt ja normalerweise nicht so die Scharfesser sind. Und ja, da ist dann halt auch Zwiebeln, Paprika, diverse Gewürze noch irgendwie reingehauen und sonst halt Rindfleisch in Tomatensoße. War auch teilweise ein bisschen unterschiedlich. Wir hatten es einmal in einem Restaurant, wo es irgendwie vom Gewürz her irgendwie mega geil war und irgendwie auch relativ speziell dann dadurch vom Geschmack und wo ich es irgendwie total cool fand. Jetzt hatten wir es neulich nochmal in einem anderen Restaurant bestellt. Da war es irgendwie eher so ein bisschen ja, langweilig von der Würzung. Also nicht schlecht, aber irgendwie nicht so speziell, dass ich jetzt sagen würde, boah, das muss ich auf jeden Fall nochmal probieren. Also es scheint sich irgendwie so ein bisschen durchzuziehen. Man braucht anscheinend schon ein bisschen Glück dabei, je nachdem, wo man hingeht, dass man im richtigen Restaurant das Richtige bestellt. Also vielleicht ist es schon ganz gut, dass wir hier ein bisschen mehr Zeit haben, um verschiedene Sachen auszuprobieren und teilweise dann auch mehrmals.
Und es liegt nicht dran, dass es einmal ein teures Restaurant ist oder anderen billiges, weil wir gehen ja immer in die günstigen Restaurants und da ist manchmal sehr gut und manchmal sehr schlecht. Ein anderes Gericht, wo man Beilagen eigentlich schon bräuchte, weil es halt nur Fleisch in Soße ist, ist Satsivi. Das ist Hühnchenfleisch diesmal und in Walnusssoße gekocht oder eingelegt. Diese Walnusssoße ist eigentlich das Besondere bei dem Gericht. Ich glaube, diese Soße gibt es noch bei anderen Gerichten auch dazu. Ähnlich wie diese Pampe beim Batriciani, aber als Soße, das heißt dünnflüssiger, also Walnüsse, Knoblauch, Salz, Pfeffer und natürlich Koriander wieder und scheinbar auch Zimt kommt da rein. Wobei man das gar nicht so schmeckt, den Zimt. Also es ist schon ein herzhaftes Gericht auf jeden Fall auch. Und als wir das gegessen hatten, gab es da tatsächlich so Käsepolenta dazu. Aber das gehört, glaube ich, nicht insbesondere dazu. Das ist auch nur irgendeine georgische Beilage, die es dann oft dazu gibt.
Ja, ansonsten gibt es halt noch eine ganze Liste, lange Liste von irgendwelchen Fleischgerichten, halt auch relativ viel Grill- oder Kebabgerichte oder Eintöpfe, teilweise aber auch so Innereien-Sachen, die haben wir jetzt halt schon eher nicht so probiert und auch Kebab und so, keine Ahnung, das kannten wir jetzt ja schon aus der Türkei und in Arabien waren wir oft gezwungen, so etwas zu essen, weil es nichts anderes gab. Dann haben wir hier meistens dann doch eher so ein bisschen die anderen Sachen bestellt, die wir bisher genannt haben. Eine Sache, die aber auch noch so ein bisschen aus dem Fleischbereich ist, haben wir dann neulich doch mal bestellt, und zwar Kupati. Kupati sind ja im Prinzip einfach gebratene Würstchen, gebratene georgische Würstchen, eher so ein bisschen dick, so 3 Zentimeter dick, 10 Zentimeter lang und aus Schweinehackfleisch gefüllt, also Schweinehackfleischfüllung, aber auch irgendwie noch mit irgendwelchen, ja, was ist drin? Zwiebeln vor allem? Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas anderes an Gemüse rausgeschmeckt, was sie auch noch reingesteckt haben?
Nee, bis auf die Würze, also es war sehr scharf, also sie müssten es irgendwie mit Chili oder viel Pfeffer gewürzt haben auf jeden Fall. Und was ich tatsächlich im Nachhinein erst jetzt noch gelesen habe bei der Vorbereitung hierfür, war, dass die teilweise auch Innereien da reinpacken, also nicht nur normales Schweinehackfleisch, alles Mögliche, was sie halt finden. Vielleicht ist das im Restaurant jetzt nicht der Fall, aber so in der Hausküche machen sie halt irgendwelche Reste Innereien teilweise noch rein.
Okay, das habe ich da aber auch nicht rausgeschmeckt. Aber gut, ich meine, in so Hackfleisch kannst du natürlich alles Mögliche reinmachen, ohne dass du es merkst. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall nicht so diesen penetranten Lebergeschmack oder sowas rausgeschmeckt, den ich ein einziges Mal in meinem Leben gegessen habe, als ich mal in der Mongolei war und seither nie wieder. Aber vielleicht ist auch die mongolische Leber auch ganz besonders mies. Ist jetzt ein bisschen kleiner Exkurs schon mal voraus, falls wir noch irgendwann in die Mongolei gehen, aber wir haben irgendwie auch einmal irgendwie andere Radreisende getroffen und die haben uns dann auch gefragt, und wo war das Essen am schlechtesten, so was ihr bisher so in eurem Leben gehabt habt, und dann haben wir gesagt Mongolei und haben gesagt, ha, das wusste ich jetzt, dass ihr das sagen werdet, weil das ist irgendwie allgemein anscheinend bekannt. Naja, will nicht allzu sehr abschweifen, ja, das, also war von dem Hackfleisch, war es so ein bisschen so bröckelig, ne, war keine feste Liona oder so, sondern war so bröckelige Wurst, wie du gesagt hast, scharf, pikant, gewürzt, aber ich fand es eigentlich lecker, also dadurch, dass ich die Innereien nicht rausgeschmeckt habe und ich durfte dann noch deine halbe Wurst mit aufessen, weil es dir zu scharf war. Insofern können wir gerne nochmal bestellen, zusammen.
Ja, nee, danke, so nicht. Dann bestelle ich mir, wenn ich was Tierisches will, vielleicht lieber nochmal die Forelle. Die war nämlich auch ganz gut. Das ist jetzt nichts Besonderes, was nur in Georgien gibt. Aber wenn es Fisch auf der Speisekarte gibt, dann ist es meistens Forelle gewesen eigentlich. Gebraten oder gebacken. Ja, und wie du gesagt hast, sonst gibt es noch diverse Fleischgerichte. Es gibt auch irgendwie Champignons im Tontopf gebacken, Käse einfach nur pur gebacken, so Zeug. Also allgemein wirklich sehr, sehr vielfältig. Da findest du auch als Vegetarier was. Als Veganer musst du aufpassen, dass du von dem ganzen Käse da irgendwie was findest, was kein Käse enthält. Aber ansonsten ist wirklich für jeden was dabei.
Ja. Beilagen, haben wir jetzt ja gesagt, man braucht für manche Sachen dann extra Beilagen, die man sich dazu bestellen muss. Da gibt es eigentlich jetzt gar nichts so Spezielles. Da gibt es halt Pommes und Kartoffeln und also Bratkartoffeln meistens tatsächlich, eher als Pellkartoffeln oder sowas. Ne? Pellkartoffeln gab es eher weniger, sondern wenn, dann eher irgendwie Bratkartoffeln, Pommes. Ja, eigentlich Bratkartoffeln und Pommes, oder?
Ja, dieses Polenta-Zeug gab es auch ab und zu.
Ja, stimmt, das natürlich auch. Und dann halt nur doch Brot. Brot gibt es eigentlich auch immer im Restaurant als Beilage. Und ich glaube, wir haben auch schon mal so ein bisschen über Brot gesprochen in Georgien, oder? Also es gibt im Prinzip zwei typische georgische Brotarten. Das eine ist das Shotispuri. Das ist so relativ lang und dünn. Da haben wir, glaube ich, auch in der ersten Georgien-Podcast-Episode vor 3 Monaten oder so auch mal ein Foto in der Bildergalerie gehabt. Und dann gibt es noch das Tonispuri, das ist so ein bisschen runder und auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen dicker. Ist nicht ganz so knusprig, sondern ein bisschen weicher, würde ich sagen. Beides wird aber so praktisch an der Ofenwand gebacken. Also es ist in beiden Fällen so ein Steinofen, wo dann das Brot an die Wand von dem Ofen so rangeklatscht wird, also der Teig davon, und dann da backt, und dann holt man den halt irgendwie mit so einem Schürhaken oder so wieder, angelt man sich das Brot dann wieder von der Ofenwand raus und ja, weiß nicht, das ist halt sehr ähnlich zum Fladenbrot, was man auch sonst überall findet.
Nur hatte ich den Eindruck, es ist immer ein bisschen salziger als jetzt Fladenbrot aus anderen Ländern. Also manchmal war es so salzig, dass du es eigentlich pur hättest essen können, ohne irgendeinen Aufstrich. dazu eigentlich, weil es halt dadurch das halt so ein bisschen Geschmack hat irgendwie.
Ja, hier jetzt, wo wir jetzt hier gerade wohnen, hier in Tiflis, im Stadtteil Tazminder, da haben wir aber auch zum Glück hier in nicht allzu weiter Entfernung einen ordentlichen Bäcker gefunden, der auch, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich deutsches Brot sagen würde, aber zumindest ordentliches Weißbrot, also eher, ja, deutsches Weißbrot kann man eigentlich schon sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass es die Mega-Auswahl gibt an Vollkornbroten oder so, aber das Weißbrot ist so ein richtig gutes deutsches Bauernbrot.
Ja, gibt auch ein Vollkornbrot, also ein so Körnerbrot. Nur das Brotmesser, um das zu schneiden, fehlt uns ein bisschen, weil unseres recht stumpf geworden ist. Und sowas gibt es hier nicht oft zu kaufen, habe ich das Gefühl.
Ja, weil die Leute halt ihr Planbrot normalerweise nicht mit Messer in Scheiben, in Brotscheiben schneiden, sondern einfach irgendwie direkt davon abbeißen oder abreißen halt. Ja. Und man muss nicht auch sagen, dieses deutsche Bauernbrot, das kostet natürlich ungefähr 5-mal so viel wie das georgische Brot, was ungefähr bei gleicher Brotmenge, bei gleichem Gewicht ungefähr.
Ja, aber dadurch auch nicht mehr in Deutschland, weil das georgische Brot kostet einfach 30 Cent pro Stück.
Ja, dann haben wir hier noch Tkemali auf unserer Liste stehen. Was ist denn Tkemali für ein Hauptgericht?
Nee, wir waren ja schon bei den Beilagen und die Tkemali-Soße, das ist nämlich eine Soße, die ist eigentlich noch nicht mal eine Beilage, sondern die kann man dann sowas wie Otschachuri dazu bestellen. Ich meine, du hast es, glaube ich, nie gemacht, aber Kellner haben manchmal gefragt, ob man noch eine Soße dazu möchte, zum Beispiel eben eine Tkemali-Soße. Ja, und diese Tkemali ist so scharf säuerlich, bisschen süßlich vielleicht auch. Die wird nämlich aus Kirschpflaumen gewonnen. Also das sind keine so violette Pflaumen, wie man sie aus Deutschland kennt, sondern so kleinere, rote, mirabellengroße Pflaumen im Grunde. Und daraus wird eine Soße gemacht, die man tatsächlich zu würzigen, also salzigen Gerichten auch isst. Gerade diese Fleischgerichte, Otschachuri zum Beispiel, wie man es in Deutschland zum Beispiel mit Ketchup machen würde. Also Pommes mit Ketchup, wer weiß, vielleicht essen die ihre Pommes hier auch mit Tkemali. Hätte man mal drauf achten können, habe ich noch nie gemacht.
Ja, auf Wikipedia stand, dass es eher so ist, wie man Ketchup in Amerika benutzt. Wahrscheinlich benutzen die das noch in Amerika noch ein bisschen breiter, als wir es in Deutschland benutzen würden. Und so ist eben Tkemali hier in Georgien auch. Ja, ich habe das im Restaurant vor allem auch deswegen nie bestellt, weil wir es einmal in einer Glasflasche gekauft haben im Supermarkt. Gibt es halt wie Ketchup auch im Supermarkt zu kaufen in der Flasche. Und ich glaube, wir haben ein bisschen davon probiert und es war nicht wirklich genießbar. Wir haben die Flasche letztlich nicht leer gemacht, sondern relativ schnell dann irgendwo stehen lassen oder entsorgt. Und ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das war so scharf, sauer. Also echt nicht geil.
Naja, wenn du so drüber nachdenkst, jemand, der das nicht kennt, würde auch Pommes mit Ketchup komisch finden. Eine süße Soße zu Kartoffeln ist ja auch irgendwie komisch. Also vielleicht ist das halt eine Gewöhnungssache einfach ein bisschen.
Ja, das ist meistens eine Gewöhnungssache beim Essen. Aber an Tkemali möchte ich mich nicht mehr gewöhnen in meinem Leben. Ja, gehen wir mal noch in Richtung Dessert. Man muss sagen, bei den Desserts sind die Georgier nicht so arg vorne mit dabei, würde ich mal sagen. Also es gibt tatsächlich auch oftmals in Restaurants auf den Speisekarten keine Desserts. Und wenn, dann ist es halt irgendwie Eis oder so, wie man, also halt so irgendwas nicht speziell Georgisches, sondern halt einfach eine Kugel Eis, was jetzt, glaube ich, nicht die Georgier erfunden haben oder vielleicht auch mal Früchte oder so, aber jetzt ja keine besondere georgische Spezialität auf jeden Fall. Ich habe irgendwie, es wirkt so, als hätte man traditionell in Georgien nicht unbedingt besonders viele Desserts gegessen. Was man ab und zu mal noch hat, ist sowas Richtung Türkisches, also so irgendwie Baklava oder so, dass man sowas mal bestellen kann. Aber das scheint mir jetzt auch nicht so, ja, scheint mir eben auch von den Türken eben abgekupfert zu sein, so wie das Eis eben von den Italienern abgekupfert ist. Dies wiederum anscheinend ja von den Chinesen abgekupfert haben. Naja, wie auch immer. Aber es gibt dann doch eine Sache, die vielleicht sogar die Türken von den Georgiern abgekupfert haben, nämlich Çorçela. Çorçela. Çorçela, das sind so Wal- oder auch Haselnüsse, aber vor allem am ehesten noch Walnüsse, die so an einem Faden aufgefädelt werden. Also werden Löcher durch den Walnusskern gestochen und dann werden die aufgefädelt, wie Perlen an einer Kette. Und dann werden diese Fäden, wo die ganzen Walnusskerne dann dranhängen, mehrmals in eine Kuvertüre getaucht, die aus eingekochtem Traubensaft mit Stärkemehl besteht. Und dadurch ja, hängt sich dann eben diese geleartige Masse, diese Kuvertüre an diese an diese Kette aus Walnusskernen oder teilweise eben auch Haselnusskernen. Und die werden dann zum Trocknen aufgehängt, bis sie dann auch ein bisschen fest wird, diese Kuvertüre. Ja, und dann hat man eben so 20 bis 30 Zentimeter lange Würste im Prinzip aus Geleemasse gefüllt mit Nusskernen. Und diese Geleemasse, die ist so, ja, so eine entfernte Ähnlichkeit vielleicht zu Gummibärchen, aber ist ein bisschen fester, nicht ganz so weich und wobbelig und auch nicht so süß, weil man normalerweise keinen Zucker zusetzt, sondern eben rein nur den natürlichen Traubensaft hernimmt. Und wir hatten in Podcast-Episode 16 schon mal über die türkische Variante davon gesprochen, wo wir, glaube ich, auch nie irgendwann mal rausgefunden haben, wie das Ding irgendwie heißt, ob das auch einen türkischen Namen hat. Aber jetzt, wo wir hier in Georgien sind, können wir jedenfalls den georgischen Namen nennen, nämlich Çorçıla. Und es scheint mir auch hier in Georgien noch mehr Tradition zu sein als in der Türkei. Weil hier gibt es die Dinger wirklich überall, die gab es auch in Armenien überall. Aber auch hier eben in Georgien, teilweise im Restaurant, aber teilweise vor allem auch im Supermarkt gibt es die Dinger zu kaufen oder irgendwie auf irgendwelchen Touri-Märkten, allgemein auf dem Markt, also auch auf Obst- und Gemüsemärkten hatten die Stände teilweise dann so eine Reihe von diesen Çorçıla-Würsten irgendwie da aufgehängt, wo man die dann halt eben kaufen konnte. Und in der Türkei war das ja nicht so verbreitet, da musste man schon irgendwie in spezielle Geschäfte gehen, die das dann irgendwie hatten. Deswegen habe ich den Eindruck, dass das vielleicht etwas sein könnte, was eher die Türken von den Georgiern abgekupfert haben. Und ich finde die Dinger echt geil eigentlich. Also wir haben es damals in Episode 16 auch schon das Ding gelobt, also die türkische Variante davon gelobt. Und in Georgien, ich finde die auch immer noch gut. Also es ist halt nicht so babsüß, es ist trotzdem lecker und es ist halt auch irgendwie so ein bisschen so ein, ja, fast sowas wie ein gesunder Schokoriegel. So kann man das so ein bisschen als Snack essen, als Süßigkeit. Aber es ist natürlich dadurch, dass es halt nicht so süß ist, kein Zuckerzusatz gibt, viel gesünder. Und trotzdem so ein Energieboost, kann auch gut zum Fahrradfahren. Sollte man probieren, wenn man mal hier ist. Und ist ja auch nicht teuer.
Ja, allgemein sind die Preise, was Restaurant angeht, hier ja ein bisschen günstiger als in Deutschland. Nicht so viel günstiger wie jetzt die Türkei aufgrund der Währung halt. Aber man kann es schon bezahlen, da auf jeden Fall satt zu werden. Khachapuri zum Beispiel kostet so circa 7 €, je nach Art. Lobio kriegt man, haben wir vorhin schon genannt, ja so für 3-4 €. Auch Patrigiani als Vorspeise kriegst du für den Preis. Das Problem ist nur, oft hast du eben solche Fleischgerichte, wo dann nur Soße haben. Die kosten dann genauso viel oder noch mehr wie so ein vollwertiges Gericht. Also selber schon so 5, 6, 7 €. Und da musst du halt noch eine Beilage dazu bestellen, damit du satt wirst. Oder halt eine Vorspeise und so weiter. Und dann wird es halt ein bisschen teurer. Zumindest, wenn man halt jetzt nur allein essen geht. Aber normalerweise geht man ja auch mit anderen Leuten essen. Und gerade wenn man eine größere Gruppe ist, macht es auch viel Sinn, einfach viele Gerichte zusammen zu bestellen und dann halt so Brot dazu oder irgendwas und das Ganze dann halt auch zu teilen. Also es ist ein bisschen so, wie ich es auch von manchen chinesischen Restaurants in Deutschland kenne, dass du halt mehrere Gerichte bestellst und dann jeder aber seinen eigenen Teller kriegt. Das ist auch tatsächlich hier im Restaurant immer so, dass jeder zunächst mal vom Kellner, sobald du deine Bestellung aufgegeben hast, einen leeren Teller und Besteck bei sich kriegt und nachher die Gerichte dann aber immer in die Tischmitte geliefert werden. Auch wenn du zu zweit bist und hier Tizian bestellt sein eigenes Ding, ich bestelle danach mein eigenes Ding. Die Kellner merken sich eh nicht, was wer bestellt hat, weil es hier wohl nicht so üblich ist, dass jeder sein eigenes Zeug bestellt und stellt es dann einfach immer in die Tischmitte.
Also es ist nicht nur sinnvoll, dass man Sachen zusammen bestellt und dann teilt, sondern es ist im Prinzip auch so vorgesehen, sonst wird ja nicht einfach jeder einen leeren Teller immer nur vorgesetzt bekommen und die Dinger dann in die Gerichte eigentlich in die Mitte gestellt würden. Ja. Und die einzelnen Gerichte, die kommen halt dann auch irgendwie alle so wild durcheinander, ohne irgendwie erkennbare Reihenfolge. Also okay, jetzt die kalten Vorspeisen, Patrigiani und so, die kommen schon irgendwie zuerst, aber wenn man danach dann irgendwie noch, was weiß ich, 3, 4 warme Gerichte bestellt, wenn man eine größere Gruppe ist, dann kann es durchaus sein, dass dann halt irgendwie irgendwann mal das eine kommt und dann wartet man nochmal 5 bis 10 Minuten und dann kommt irgendwie das andere und dann kommen die anderen zwei aber gleichzeitig. Also die scheinen halt einfach mit Kochen anzufangen, sobald man es bestellt hat und wenn es fertig ist, wird es halt auf den Tisch gestellt. Also das ist schon so ein bisschen ungewohnt. Also man braucht auf jeden Fall nicht warten, bis alles da ist, bevor man anfängt mit Essen, weil sonst wartet man im Zweifelsfall relativ lange. Trinkgeld ist vielleicht auch noch ganz interessant. Das Trinkgeldsystem hier, das wird im Prinzip fast immer automatisch auf die Rechnung aufgeschlagen. Also das steht dann teilweise auch, wenn sie es ordentlich machen, wenn sie es fair machen, dann schreiben sie es auch gleich schon auf die Menükarte irgendwie dazu, dass irgendwie alle Preise mit 10% oder 15%, teilweise hatten wir auch mal 20% Trinkgeld, Service Charge beaufschlagt werden. Dann ist aber halt normalerweise auch nicht unbedingt ein Trinkgeld noch nötig. da dazu, sondern das ist dann natürlich in der Service Charge inbegriffen. Insofern immerhin muss man sich da nicht so viel Gedanken machen über das Trinkgeld, aber man hat halt auch nicht die Möglichkeit, ja, den Service zu bewerten. Und es ist vor allem halt deswegen auch ein bisschen dreist, dass sie die 10-20% häufig einfach mal aufschlagen, weil der Service halt auch echt oft ziemlich mies ist, muss man schon sagen. Also wir hatten ja schon mal erzählt, dass die Georgier generell, vor allem wenn sie irgendwie, wenn man sie trifft, während sie ihre Arbeit verrichten, also zum Beispiel im Supermarkt oder eben auch die Kellner im Restaurant, schon nicht so besonders freundlich sind. Wenn man sich mit ihnen privat unterhält, können sie total freundlich sein, aber wenn sie praktisch in einem wenn sie in einer Geschäftsbeziehung zu einem als Kunden stehen, dann merkt man nichts davon, dass man Kunde ist und eigentlich ja König sein sollte. Und dann kommt da noch dazu, dass wir irgendwie auch mal 13% Service Charge in so einem Food Court in einer Mall hatten, wo es halt irgendwie überhaupt keinen Service gab, sondern du hast das Essen, du musstest dir halt abholen am Counter und am Schluss auch wieder zurückbringen und trotzdem haben sie irgendwie 13% Service Charge irgendwie aufgeschlagen. Also das ist schon halt irgendwie ein bisschen dreist dann. Aber gut, so ist es, man weiß es vorher, da muss man es halt irgendwie vorher mit berechnen, wenn man sich die Preise anschaut. Und man kann damit rechnen, dass der Service auch schlecht ist. Und da muss man sich halt fragen, ob es einem das trotzdem wert ist.
Ja, im FAQ-Teil heute führen wir zwar die Reihe der Ausrüstungs-FAQ-Teile weiter, aber wir schneiden jetzt so ein bisschen die Ordnung, zumindest so wie sie auf der Ausrüstungsseite auf unserer Website ist, indem wir die Werkstatt vorziehen. Die wollen wir nämlich heute besprechen, einfach aus dem Grund, damit ihr einen Überblick habt, was wir denn so in unserer Werkstatt dabei haben an Werkzeugen, Ersatzteilen und so weiter, weil wir da nämlich eine ganz große Bestellung aufgegeben haben, einen Haufen Zeug, was wir jetzt Neues kriegen hier, während wir in Tiflis sind, wo wir dann unser Fahrrad und auch unsere Taschen mit Ersatzteilen, die wir dann mitschleppen, wieder ausstatten.
Genau, was wir überspringen jetzt in dem Zug ist dann praktisch unsere Ausrüstung im Badezimmer und im Büro, einfach weil wir da relativ wenig jetzt hier in der Winterpause nachbestellt haben, fast nichts eigentlich. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen erstmal die Ausrüstungskategorien fertig, die jetzt hier von unseren Nachbestellungen betroffen sind, damit wir dann darauf aufbauend nochmal ein bisschen tiefer einsteigen können in die Fragen, was haben wir hier eigentlich nachbestellt und warum. Deswegen ziehen wir jetzt die Werkstatt vor Büro und Badezimmer. Erstes Element in unserer Werkstatt, jedenfalls haben wir es der Werkstatt zugeordnet, ist unser Victorinox Schweizer Armee Taschenmesser. Und das enthält schon mal so ganz grob die Hälfte aller Werkzeuge, die man im Prinzip so brauchen könnte. Naja, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also das Taschenmesser hat natürlich Messerklingen, eine kurze und eine lange Klinge. Die benutzen wir allerdings ja, relativ selten, muss man sagen, weil wir haben ja als Gemüsemesser und Brotmesser haben wir ja nochmal separate Messer dabei. Das heißt, dafür brauchen wir eigentlich das Taschenmesser eher weniger. Es gibt auch eine Holzsäge. Haben wir auch noch nicht so oft benutzt, weil wir selten Feuerholz sammeln oder irgendwie Bäume fällen. Aber was wir sehr oft schon benutzt haben, ist die Schere von dem Taschenmesser, weil wir halt ansonsten eigentlich keine Schere dabei haben, außer die vom Taschenmesser. Und die Pinzette haben wir auch schon öfter benutzt, um irgendwie Spriesen aus der Hand rauszuziehen oder vielleicht auch mal eine Zecke oder so. Du wedelst gerade noch mit dem Finger, wofür brauchst du noch die Pinzette?
Na, ich bin ja die immer diese scheiß kleinen Mini-Drähte aus den Reifen rausfriemeln muss, wenn wir mal wieder einen Platten haben, weil diese scheiß Platten immer durch so mini-kleine Drähte ausgelöst werden, die du halt mit dem Fingernagel oder mit den Fingern an sich nicht rauskriegst aus dem Reifengummi dann. Und diese Pinzette ist echt wunderbar dafür. Ich würde jedem empfehlen, eine Pinzette dabei zu haben.
Was auch noch ganz elementar wichtig ist an dem Taschenmesser, ist der Dosenöffner. Weil ja, sonst Dosenöffner hat man normalerweise auch nicht so auf einer Tour dabei, deswegen ist es ganz gut, dass es da diese kleine handliche Form des Dosenöffners am Taschenmesser gibt, wo man vielleicht auch auf den ersten Blick, wenn man sich nicht auskennt, ich weiß es nicht, vielleicht auch gar nicht unbedingt sieht, dass das der Dosenöffner sein soll und auch erstmal sich kurz überlegen muss, wie man damit eine Dose öffnet, wenn man es noch nie gemacht hat mit so einem Ding. Ich weiß, vielleicht übertreibe ich jetzt auch ein bisschen, vielleicht ist auch ein bisschen albern und jeder, weil vielleicht bin auch ich nur so blöd, dass ich das nicht irgendwie auf den ersten Blick jetzt irgendwie erkannt hätte. Aber ja, also ich meine, nicht jede Dose kann man irgendwie mit irgendwie einem Henkel oder so öffnen, sondern manchmal braucht man eben einen Dosenöffner, irgendwie Maisdose oder sowas. Und dann ist es natürlich sehr praktisch, wenn man so ein Ding am Taschenmesser dabei hat. Flaschenöffner ist auch noch dabei, um Kronkorken Flaschen zu öffnen. Da wir jetzt nicht so viel Bier trinken, haben wir das jetzt, glaube ich, auch noch nicht so oft gebraucht. Dann gibt es einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Das ist tatsächlich ja eher selten bei den Victorinox-Taschenmessern, weil die statt dem Kreuzschlitzschraubenzieher an dieser Stelle meistens eher einen Korkenzieher haben. Und ich aber eben explizit das Taschenmesser damals gekauft habe mit Kreuzschlitzschraubenzieher, weil ich einfach schon vorausgesehen habe, dass mir das im Zweifelsfall eher das Leben retten wird als so ein Korkenzieher. Wein trinken wir normalerweise auch nicht so viel, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind. Auch ein Schlitzschraubenzieher ist natürlich noch am Taschenmesser dabei. Ja, haben wir vielleicht ein, zweimal gebraucht, auch nicht so oft. Aber ja, ich meine, alles in allem, das Taschenmesser einmal die Woche, einmal alle 2 Wochen, holen wir es schon raus wahrscheinlich. Und 100 Gramm, da hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
Ja, das restliche Werkzeug ist nämlich deutlich schwerer und braucht man auch nicht wirklich viel öfter. Also wir haben halt einfach alles dabei im Grunde, was wir brauchen können oder brauchen, um zumindest mal bis zum nächsten Laden in der nächsten Stadt oder so fahren zu können, ne?
Naja, einen Rahmenbruch könnte man jetzt nicht schweißen.
Gut, das stimmt, aber zumindest kleine Sachen, die häufiger vorkommen, Plattenflecken, diese Schraube, zudrehen, weiß ich. Und da brauchen wir auf jeden Fall zumindest mal das ganze Werkzeug, um zumindest alle wichtigen Schrauben an unserem Fahrrad auf- oder zudrehen zu können. Da sind vor allem Imbusschlüssel gefragt. Also wir müssen tatsächlich 6 Imbusschlüssel mitschleppen, Größen 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm. Die ersten 4 sind relativ klein und auch nicht so schwer. Die braucht man standardmäßig für alles Mögliche, wirklich alles am Fahrrad, Sattel einstellen, Griffe zuziehen, vorne den Vorbau festziehen mit dem Lenker und so weiter und so fort. Schaltung einstellen, dann die großen 6 und 8 mm, die sind richtig schwer, aber die brauchen wir nur für unsere scheiß Pedale und vor allem, weil wir verschiedene Pedal-Inbusschlüsselgrößen haben. Das nervt mich immer noch, dass wir verschiedene Pedale haben und dadurch brauchen wir diesen riesen Inbusschlüssel extra.
Also du brauchst den 6 mm Inbusschlüssel für deine Pedale und ich den 8 mm für meine. Pedale lösen ist halt einfach was man machen muss, wenn man mit dem Fahrrad fliegt. Ne? Wir haben sie, glaube ich, zwar damals dann selber gar nicht aufbekommen mit unseren Inbusschlüsseln, sondern mussten beim Radladen fragen, ob die es mit einem großen Maulschlüssel, was man auch benutzen kann, um die Pedale aufzudrehen, machen können. Da hast du dann einfach nochmal einen größeren Hebel und die haben das dann für uns gemacht. Aber um natürlich die Pedale dann wieder dran zu montieren, da haben wir dann doch wieder die Inbusschlüssel gebraucht. Also ja, braucht man eigentlich nur für den Flug, wiegt total viel. Aber dann braucht man es halt.
Für die Mabrura-Bremsen brauchen wir nochmal separat einen Torx-Schlüssel, den wir dann auch mitschleppen.
Ja, das ist echt total unnötig. Ich verstehe nicht, warum sie die Mabrura-Bremsen nicht mit Inbusschrauben irgendwie ausgestattet haben oder konstruiert haben. Weil sonst am Fahrrad ja alles Inbus ist. Aber so ist es halt, ne?
Ja, und dann haben wir tatsächlich auch noch einen zusätzlichen Kreuzschlitzschraubendreher bis auf den im Taschenmesser dabei, weil um den Schalthebel aufzumachen, falls so ein Schaltzug reißt, brauchst du halt auch einen Kreuzschlitzschraubendreher und der am Taschenmesser ist leider nicht klein, also fein genug, um diese Minischraube aufzudrehen.
Dann haben wir noch eine ganz süße kleine Kniepex Cobra Wasserpumpenzange, die gerade mal so 12,5 cm lang ist. Die ist die kleinste Wasserpumpenzange, die, glaube ich, auf dem Markt ist. Normalerweise sind Wasserpumpenzangen ja eher so einen halben Meter lang. Aber die ist halt irgendwie ganz, ganz klein und süß und kann aber halt dann trotzdem immer noch muttern bis 27 mm Durchmesser greifen. Und ist aber halt auch sonst zum Beispiel als grobere Pinzette, wenn man mal irgendwie was Gröberes im Reifen irgendwie hängen hat, auch noch ganz irgendwie hilfreich. Und sonst halt so ein Multifunktionswerkzeug, was man immer mal brauchen kann, auch wenn man vielleicht vorher noch nicht gewusst hat, dass es dafür mal nötig sein würde. Zum Beispiel auch für die Lampe, um die Lampe vorne, den Frontscheinwerfer abzumontieren, braucht man das Ding. Und da braucht man aber zusätzlich auch nochmal einen Ringmaulschlüssel, den wir deswegen auch noch dabei haben, weil man da praktisch ja 2 Muttern gegendrehen muss. Deswegen braucht man einmal die Wasserpumpenzange. Zum Beispiel. Und dann noch eben diesen Ringmaulschlüssel, ist auch so ein ganz kleiner, 25 Gramm. Dann für unsere Ketten haben wir noch einen Kettennieter dabei. Wir haben keine Kettenschlosszange dabei, weil wir kein Kettenschloss benutzen, also kein, wie heißt es, Kettenverschlussglied benutzen. Sondern stattdessen haben wir eben den Kettennieter, weil man damit einfach so ein bisschen flexibler auch ist und die Kette einfach an jeder Stelle auf- und zumachen kann, wo man möchte, den Bolzen rausdrehen kann. Oder wenn die Kette reißt, dann muss man halt, kann man mit dem Kettennieter auch die gerissene Kette wieder zusammennieten. Zusammenbolzen eigentlich eher. Ich glaube, Nieter ist eigentlich der falsche Begriff, weil das Ding heißt zwar Kettennieter, aber eigentlich nietet man nicht, sondern man drückt Bolzen rein und raus. Aber es heißt halt trotzdem Kettennieter. Ja, und das Ding, das hatten wir, glaube ich, auch damals in Riad, in der Episode über Riad erzählt, dass wir das mal ausgetauscht hatten, weil wir irgendwie von Anfang an einen Kettennieter dabei hatten. In Riad haben wir dann zum ersten Mal unsere Ketten gewechselt und dabei unseren Kettennieter geschrottet. Und dann sind wir dort in irgendwie so einen kleinen Ramsch-Radladen gegangen und haben gefragt, ob wir deren Kettennieter, den die halt normalerweise auch als Werkzeug benutzen in ihrem Radladen, ob wir den vielleicht kaufen können. Und der hat er uns dann verkauft, ja.
Ja, sonstiges Fahrradspezialtool ist noch ein Speichenspanner, den wir dabei haben. Haben wir tatsächlich noch nie bisher gebraucht. Also das ist einfach so ein Gerät, was du brauchst, um Speichen festzudrehen. Die haben ja am Ende auch so ein sechseckförmiges Ende, wo du dann die Speiche fester oder lockerer drehst. Und wenn zum Beispiel eine Speiche reißt und du sie austauschen musst, dann braucht man sowas. Oder wenn man auch einen Achter im Rad hat und will, dass der eben kein Achter mehr ist, dann musst du halt manche stärker spannen, manche Speichen, andere lockerer spannen und dazu braucht man den.
Ja, dann haben wir noch einen Kassettenabzieher dabei. Also Kassette ist ja praktisch, sind die Ritzel hinten, also die Zahnräder von der Schaltung am Hinterrad. Und die muss man halt je nachdem ab und zu mal abnehmen. Zum einen, wenn man sie einfach tauschen möchte, weil sie verschlissen sind zum Beispiel, aber halt vor allem auch, wenn zum Beispiel eine Speiche bricht auf der rechten Seite des Hinterrads, dann kriegt man halt die Speiche nicht gewechselt, wenn da noch diese Kassette im Weg ist. Das heißt, um die Speiche zu wechseln, muss man erstmal die Kassette abziehen. Und dazu brauchen wir eben den Kassettenabzieher, so ein kleines metallenes Bauteil, den man axial praktisch ins Loch in der Mitte der Kassette reinsteckt. Und den kann man dann als Angriffspunkt für einen Maulschlüssel benutzen, um die Kassette dann eben mit Gewalt, wenn man so möchte, abzuziehen. Man muss dann noch eine Kettenpeitsche haben, die man dann wiederum an der Kassette selbst praktisch anbringt, um damit die Kassette festzuhalten, während man am Kassettenabzieher gegendreht und somit dann die Kassette lösen kann und abnehmen kann. Und da wir keine Kettenpeitsche haben und auch keinen richtig großen Maulschlüssel, können wir eigentlich das Ding selber gar nicht nutzen, um damit die Kassette abzuziehen. Die Idee, warum wir es trotzdem dabei haben, war halt so ein bisschen, dass, wenn man halt irgendwie zu einem Radladen hingeht und den fragt, ob er uns bitte die Kassette abziehen kann mit seiner Kettenpeitsche und seinem Maulschlüssel, dann besteht halt die Gefahr, dass der vielleicht nicht den passenden Kassettenabzieher zu unserer Shimano-Kassette hat. Groß die Gefahr ist es halt so ein bisschen fraglich, weil Shimano ja eigentlich schon relativ weit verbreitet ist auf der Welt und wahrscheinlich haben die meisten Radläden dann auch den passenden Kassettenabzieher. Aber sie haben auf jeden Fall eine Kettenpeitsche, weil die ziemlich universal für alle Kassetten funktioniert und sie haben auf jeden Fall auch einen Maulschlüssel. Das heißt, wenn sie was nicht haben, dann ist es der Kassettenabzieher und deswegen haben wir es halt mal sicherheitshalber mal dabei.
Ja, wenn ich was rausschmeißen müsste von den Werkzeugen, wäre es als erstes wahrscheinlich das. Aber du trägst das hier glücklich weiter mit dir rum, die 36 extra Gramm. Was man aber auf jeden Fall dabei haben sollte, das sind Reifenheber. Die braucht man schon allein, wenn man platten Reifen hat. Zumindest wenn man noch einen recht neuen und starren Reifen hat. Dann fährt man mit diesen Reifenhebern eben unter den Reifen und klackt die dann um, sodass der Reifen eben um die Felge rauskommt und man drunter greifen kann und den Schlauch rausholen kann. Ja, mittlerweile oder bei den alten Reifen hast du das immer so gemacht, dass du die zumindest von allein auch wieder dran bekommen hast, die Reifen. Da hast du die Reifenheber nicht gebraucht, weil die schon so ausgeleiert waren. Bisschen kaputt, die Reifen.
Ja, wobei ich ja neulich auch gelernt habe, dass es vielleicht auch eine Techniksache ist und wenn man die Technik ordentlich beherrscht, dann braucht man vielleicht auch keine Reifenheber. Aber ich denke gerade, um den Reifen abzuziehen, ist es im Zweifelsfall zumindest mal einfacher, wenn man diese Reifenheber dabei hat. Und ich meine, wir haben sie bisher bei jedem platten Reifen auf jeden Fall mal benutzt. 3 Stück haben wir davon dabei. Und dann haben wir seit Anfang Januar 2023 noch 2 Konus-Schlüssel dabei. Da haben wir damals in der Episode über Prelab, lass mich gerade mal kurz nachschauen, welche Episode das war, weil wir das doch relativ ausführlich da besprochen hatten. Episode 10 war das, ja, da habe ich ja erzählt, dass ich so ein bisschen Probleme hatte mit meinem Hinterradnabenlager, dass es so ein bisschen Spiel hat und das Rad dann praktisch um die Achse so ein bisschen leicht hin und her gebackelt ist. Und wie ich dann damals eben auch gelernt habe, dass man dafür im Prinzip ein Spezialwerkzeug braucht, nämlich einen Konusschlüssel, einen sogenannten, um das Ding wieder zu fixen, um das Lager wieder festzuziehen und richtig einzustellen. Und Konusschlüssel ist im Prinzip ist es ein Maulschlüssel, aber halt ein besonders dünner Maulschlüssel. Und der muss halt so dünn sein, weil praktisch auch die Mutter da so dünn ist, dass man mit einem dickeren Maulschlüssel da einfach nicht gescheit rankommt in diesen Spalt. Deswegen gibt es da spezielle, sehr dünne Maulschlüssel, die man dann Konusschlüssel nennt. Und die habe ich mir dann mal von meinen Eltern nach Jerusalem mitbringen lassen, damit ich dann eben fortan dieses Lagerspiel selbst einstellen kann, wenn es sich dann mal wieder, wenn es sich dann mal wieder von selbst verstellt, sodass das Rad wieder wackelt. Und es kam mir sicher auch immer mal wieder vor. Also ich würde sagen, so alle 2 Monate im Schnitt hat dann wieder irgendwann das Hinterrad so ein bisschen gewackelt. Da musste ich halt nochmal festziehen. Also auf jeden Fall sehr beruhigend zu wissen, dass ich diese Kone-Schlüssel dabei habe und das jetzt mittlerweile selbst fixen kann wieder.
Ja, ein Werkzeug direkt war das jetzt eigentlich alles und wir haben eigentlich auch nie was anderes gebraucht. Von dem her kommen wir damit klar. Ob man jetzt alles braucht, ist fraglich. Speichenspanner und Kassettenabzieher haben wir noch nie benutzt, den Rest schon. Aber wer weiß, was noch so passiert.
An neuem Werkzeug haben wir jetzt jedenfalls mal nichts nachbestellt, jetzt hier nach Tiflis. Ne? Anders sieht es ein bisschen aus bei den Ersatzteilen. Die verschleißen natürlich teilweise einfach oder werden dann irgendwann ausgetauscht und eingesetzt. Und deswegen haben wir da sicherlich, ist die Liste auf jeden Fall länger an Dingen, die wir nachbestellt haben. Das wichtigste Ersatzteil oder das wichtigste Ausrüstungsteil hier aus der Kategorie Ersatzteile und Reparatur ist definitiv das Flickzeug. Da haben wir das Rema Tip-Top-Flickzeug dabei. Das eben verschiedene Flicken in zwei verschiedenen Größen enthält und so einen Vulkanisierungskleber. Und damit kann man einfach Löcher im Fahrradschlauch flicken. Ja, ganz normal. Haben wir echt, ich glaube, wir sind jetzt bei, kann ich auch nochmal kurz schauen, wie viele Platten wir jetzt mittlerweile hatten auf der Tour. Moment. Ja, 23 Löcher haben wir bisher geflickt auf der Tour. Und deswegen sind teilweise dann auch unsere Flicken tatsächlich so ein bisschen zur Neige gegangen und wir mussten die auch wieder nachbringen lassen von unseren Eltern. Und wir werden jetzt hier in Tiflis auf jeden Fall nochmal vorsorgen. Ich glaube, wir haben wie viel? 4, 5, 6 oder so Päckchen von dem Rema Tip-Top-Flickzeug mal gekauft, bestellt. Und da sind jeweils 6, 7 Flicken drin. Also wir sind auf jeden Fall mal wieder für die nächsten 30, 40 Platten gerüstet. Und obwohl wir eigentlich die Platten, wenn wir Platten haben, immer sofort flicken, haben wir trotzdem nochmal 2 Ersatzschläuche dabei gehabt von Anfang an, also oder mitgenommen aus Deutschland. Ich habe zum Beispiel auch von anderen Radreisenden gehört, dass die irgendwie, wenn sie tagsüber einen Platten haben, dass die dann zu faul sind, das Ding zu flicken, sondern dann lieber erstmal den Schlauch wechseln auf einen neuen Schlauch, den sie als Ersatzteil dabei haben und dann den Schlauch praktisch, den kaputten abends irgendwie in Ruhe vorm Zelt flicken und dann eben beim nächsten Platten wieder erstmal die Schläuche wechseln und dann immer so hin und her gehen. Das haben wir irgendwie nicht für nötig gehalten, weil es aus unserer Sicht jetzt auch nicht so ein übermäßiger Aufwand ist, das Ding einfach an Ort und Stelle zu flicken. Geht ja auch nur 5 Minuten länger dann. Das haben wir deswegen meistens gemacht. Trotzdem haben wir eben 2 Ersatzschläuche von Anfang an dabei gehabt und die dann halt auch irgendwann mal tatsächlich gebraucht. Das haben wir ja auch erzählt ausführlich in Episode 39 in Armenien, haben wir relativ ausführlich erzählt, wie wir da unsere Schläuche so eingesetzt haben. Also einfach dann, wenn wir es nicht geschafft haben, das Loch zu flicken vor allem.
Meistens, weil das Ventil abgerissen ist. Da kommst du mit dem Flicken halt auch nicht weit. Ja, neben Schläuchen braucht man dann, wenn man zumindest mal mehr als ein paar tausend Kilometer unterwegs ist, vielleicht auch Ersatzketten dabei. Also wir haben die mitgenommen, 2 Ersatzketten, also jeweils eine pro Fahrrad, weil wir eben schon wussten, dass wir mindestens einmal unterwegs die Kette tauschen werden müssen. Und das haben wir ja, wie du schon beim Kettennieter gesagt hast, in Riad dann gemacht. War vielleicht ein bisschen zu spät, da hatten wir schon an die 10.000 Kilometer drauf. Normalerweise heißt es, du musst nach 2.000, 3.000, 4.000 vielleicht manchmal noch wechseln. Ja, aber ging noch. die haben wir, wie gesagt, aufgebraucht, sind dann seit Riad ohne Ersatzketten gefahren und hier lassen wir uns natürlich wieder welche mitbringen und tauschen vor allem die Ketten natürlich auch wieder aus. Wir haben ja auch vor, sogar noch Kassette auszutauschen und Pipapo, das erzählen wir dann in einer der nächsten Episoden, wenn wir das dann gemacht haben, ausführlich.
Ich meine, wenn du die Ketten nur dabei hast, um sie nach einem Verschleiß nach 5.000 bis 10.000 Kilometern auszutauschen, dann könnte man natürlich auch darauf verzichten, die mitzuschleppen die ganze Zeit, sondern dann einfach vor Ort im Radladen bekommen. Ich denke, die Shimano-Ketten hätten wir jetzt in Riad wahrscheinlich auch kaufen können, dort im Radladen. Insofern ist es vielleicht unnötig. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer ein ganz gutes Gefühl, so ein Ersatzteil wie eine Kette noch dabei zu haben, falls halt eine Kette doch mal reißt. Klar, könnte man theoretisch auch dann eben flicken. Oder was heißt theoretisch, würde man wahrscheinlich auch erstmal flicken mit dem Kettennieter, aber ja, keine Ahnung, insofern ist es vielleicht doch unnötig, es als Ersatzteil dabei zu haben.
Trotzdem haben wir wieder mehr, als wir jetzt fürs Fahrrad brauchen, bestellt, sondern nämlich auch wieder noch als Ersatzteil. Dann viel Spaß beim Rumschleppen.
Ja, vielleicht ist es eigentlich ein bisschen unnötig, es kann schon sein, ja. Auf der anderen Seite, vielleicht reißt eine Kette ja doch mal so gravierend, dass man sie eben irgendwie nicht mehr geflickt bekommt oder so. Ich sag mal, better be safe than sorry.
Sonst als Ersatzteile haben wir natürlich noch Bremsbeläge dabei gehabt, haben wir auch mittlerweile mal ausgetauscht. Also wir haben nur jeweils einen neuen Satz Bremsbelag dabei gehabt pro Bremse. Die haben wir dann ausgewechselt, weil sie abgefahren waren. Jetzt mittlerweile ist also der zweite Satz wieder abgefahren, haben natürlich dann neue dazu bestellt. Und die sind ja recht leicht, also macht es da auch ja, macht nichts aus, wenn man da ein paar mehr dabei hat. Und die braucht man ja auf jeden Fall. Vor allem Magura-Bremsbeläge sind halt auch wirklich nicht überall zu bekommen, weil Magura doch was Spezielles ist. Da nimmt man da mal lieber ein paar mehr davon mit.
Aber mindestens 10.000 Kilometer kann man schon rechnen, dass die halten. Ne? Eher ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ja. Speichen haben wir noch dabei. 3 Stück als Ersatz, falls halt mal eine bricht, wobei wir uns nie so ganz sicher waren, welche Länge wir genau brauchen, weil es natürlich nicht einfach nur 26 Zoll Speichen sind, sondern es hängt dann auch noch davon ab, wie die Felge so ist. Also wir haben da ja mal, wie war das jetzt nochmal mit der Reifengröße, das mit den 26 Zoll, was nochmal genau ist 26 Zoll groß? Die Felge oder der Reifen?
Ja, mit den 26 Zoll, wenn man die englische Größe eben nimmt, ist damit eigentlich der komplette Reifendurchmesser gemeint. Und das rührt daher, dass man früher den kompletten Reifendurchmesser genommen haben. Jetzt war es aber natürlich so, wenn du halt einen besonders dicken Reifen hast, ist dann natürlich das Innere, die Felge, kleiner als bei einem anderen Reifen. Und dann hat man das irgendwann so genormt, dass tatsächlich aber die Felgen Durchmesser gleich sind, weil das ja viel mehr Sinn macht, weil die sind es ja, die du einheitlich verkaufen willst und daran passt sich ja dann auch der Schlauch an und so weiter. Das heißt, 26 Zoll Felgen haben zwar eine bestimmte Größe und die sind alle gleich groß, diese 26 Zoll Felgen, aber die sind keine 26 Zoll im Durchmesser, sondern halt ein bisschen kleiner, weil damit gerechnet wurde, dass da noch irgendein Standardreifen oder sowas drauf war, damals, als man es festgelegt hat.
Das heißt, wenn du praktisch einen besonders dicken Reifen auf deine offiziell nominal 26 Zoll Felge draufziehst, dann ist dein Reifen außen ein bisschen größer als 26 Zoll im Durchmesser und wenn du einen Rennradreifen auf deine nominell 26 Zoll Felge draufziehst, dann ist dein Außendurchmesser vom Reifen wahrscheinlich ein bisschen kleiner als 26 Zoll. Gut, das heißt, die Felgen Außendurchmesser sind praktisch alle gleich groß, aber die Felgen sind natürlich dann auch nochmal unterschiedlich dick und deswegen gibt es jetzt halt nicht nur Speichen für 26 Zoll Felgen, sondern es gibt dann halt für 26 Zoll Felgen, je nach Felgendicke, was weiß ich, 256 mm, 260 mm, 262 mm Speichen und das, wir wussten ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau, was für welche wir brauchen, deswegen haben wir einfach mal 3 in verschiedenen Längen gekauft damals, ne?
Ja, aber vor allem ist es so, dass du für dasselbe Fahrrad auch verschiedene Speichenlängen brauchst. Ich weiß nicht mehr, was vorne oder hinten auf der Kassettenseite anders als auf der anderen Seite, auf jeden Fall brauchst du verschiedene Speichen und wir haben 3 verschiedene Längen und hoffentlich, wenn eine reißt, passt die dann drauf. Aber wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm, weil wenn eine Speiche reißt, ist ja noch nicht so schlimm. Du hast ja noch einen Haufen anderer und fährst dann halt zum nächstmöglichen Laden.
Wir haben auch mal noch einen Ersatzschaltzug dabei, falls ein Schaltzug reißen sollte. Ich meine, wir haben jetzt beide keinerlei Erfahrungen darin, was das, wenn es darum geht, das Ding zu reparieren, das müsste man halt mit YouTube-Videos irgendwie hinkriegen. Hoffentlich passiert es nicht irgendwo in der Pampa, wo man kein Internetempfang hat. Ah ne, wir haben ja sogar YouTube-Videos mal runtergeladen, um sie auf unserem Handy, ja, dann kriegen wir es vielleicht sogar dorthin, ne? Schauen. Ja, kommt jedenfalls durchaus auch immer mal wieder vor, dass man hört von anderen, dass sie einen Schaltzug gerissen haben, also und ohne Schaltzug weiterzufahren zum nächsten Radladen, kann schon ätzend sein, wenn der mehr als 10 Kilometer weit weg ist, ne?
Und deswegen haben wir auch diesen Kreuzschlitzschraubendreher, den extra feinen dabei noch, sonst hätten wir uns den ja auch sparen können, wenn wir eh keinen Schaltzug dabei haben. Ja, das war es eigentlich jetzt so mit technischen Fahrradersatzteilen. Wir haben noch ein paar Ersatzteile für andere Ausrüstungsgegenstände dabei, zum Beispiel für die VD-Fahrradtaschen. Da sind ja diese Gummis an den Halterungen, wo man sie dann an den Gepäckträger, an die Gepäckträgerstange dran macht. Da sind überall so Gummis drin, was ja auch ganz gut ist, weil das den Gepäckträger schont. Aber die verschleißen vielleicht auch mit der Zeit. Bei mir war es zum Beispiel so, dass die Gummis teilweise so locker sind, dass sie sich verhaken. Und dann kriege ich die Tasche, muss ich 5-mal ziehen, damit die Tasche wieder aufgeht und so. Also wäre es gut, die mal auszutauschen. Und tatsächlich haben wir da auch noch ein paar Ersatz dabei.
Man verliert sie halt auch ganz gern mal, wenn es so kleine Teile sind, die je nachdem mal relativ leicht aus der Tasche rausfallen. Und dann merkt man es nicht und dann sind sie weg, ne?
Und dann haben wir tatsächlich, dadurch, dass wir ja damals die Taschen gewechselt haben, haben wir auch ausführlich in Episode 10 erzählt, dass wir da neue Taschen mal gebraucht haben. Und dann habe ich von einer Tasche einfach mal diese Aufhängung, diese komplette Aufhängung, nicht nur die Gummis, sondern diese 2 Haken, wo dann auch die Gummis drin sind, wo dann dran geschraubt sind normalerweise an die Hartplastikplatte der Tasche. Da habe ich mal ein Set aufgehoben, weil wenn das halt kaputt geht, dann musst du dir mit Kabelbindern irgendwas sonst überlegen, wie du die Tasche ans Fahrrad machst und das ist auf Dauer vielleicht nicht so tragbar.
Ich habe mal noch ein Ersatzpaar Schnürsenkel dabei, weil mir die relativ schnell gerne mal ausfransen. Dann haben wir noch einen Patex Repair Extreme Alleskleber dabei, der wohl auch spaltfüllend sein soll. Haben wir jetzt auch schon hin und wieder mal benutzt. Werden wir auch nochmal neu nachkaufen und uns nach Tiflis liefern lassen. Schrauben und Muttern haben wir noch dabei. Ein paar davon sollten auch irgendwie am Fahrrad so ein paar, weiß ich nicht, Gepäckträgerschrauben und so passen. Hoffentlich dann, wenn da mal was bricht. Aber ansonsten, ja, Schrauben, Muttern kann man auch immer mal brauchen, um irgendwie was zu befestigen, was unvorhergesehenermaßen kaputt geht. Nadel, Faden, Flicken, um irgendwas zu nähen, haben wir dabei. Unsere kleinen Rucksäcke zum Beispiel hast du neulich mal genäht, ne? Und dann sind hier in der Werkstatt auch noch so ein paar Verbrauchsgüter gelistet, nämlich Ersatzbatterien eigentlich vor allem. Also Knopfzellenbatterien für den Tacho und noch AAA bzw. AA-Batterien für Sachen wie Stirnlampen, wobei mittlerweile ja auch die Akku-Stirnlampen eigentlich haben. Das heißt, dafür braucht man eigentlich gar keine Batterien mehr. Kannst du mal wieder deine Ausrüstungsliste anpassen. Aber fürs Mikrofon, in das ich hier gerade reinspreche, braucht man AA-Batterien und auch beim Steripen braucht man AA-Batterien. Na, schau an, AA-Batterien haben wir nur für die Stirnlampen gebraucht. Können wir uns also in Zukunft sparen, das ist schon mal sehr gut. Steripen war ja diese UV-Lampe, um Wasser zu sterilisieren und trinkbar zu machen. Und da braucht man eben auch Batterien. Dann Kettenöl natürlich, um unsere Kette regelmäßig zu ölen, so aber alle 500 bis 1000 Kilometer, was man wahrscheinlich eigentlich auch deutlich öfter machen würde, sollte. Aber wir machen es meistens so 500 bis 1000 Kilometer, glaube ich. War bisher so unser Schnitt. Dann haben wir noch dabei, also jetzt sind wir so schon langsam im Bereich, den wir hier Wartung nennen, was man halt auch noch so braucht, aber was jetzt kein Werkzeug im engeren Sinne ist. Zum Beispiel eine Kettenmesslehre, mit der man theoretisch messen kann, ob die Kette verschlissen ist oder nicht. Wobei ehrlich gesagt auch da, also das Ding halt teilweise schon irgendwie noch angezeigt hat, dass unsere Kette noch gut ist und das auch noch nach 10.000, 12.000 Kilometern, wo ich mich so, ich weiß nicht, ob ich das Ding richtig anwende oder nicht, aber eigentlich ist es nicht so schwierig und also so ein bisschen verliere ich da, habe ich so ein bisschen das Vertrauen in die Sinnhaftigkeit davon verloren, aber gut, wiegt 9 Gramm, kann man mal weiterhin mitnehmen. Luftpumpe, natürlich ganz, ganz wichtig. Da haben wir die SKS Inject oder Injex Light dabei, ordentliches Ding. Ist insofern nicht ganz optimal, weil sie keinen Schlauch hat, also praktisch keinen Verbindungsschlauch von der eigentlichen Pumpe zum Ventil, sondern man setzt direkt die Pumpe aufs Ventil, sodass man halt, wenn man pumpt, immer auch so ein bisschen am Ventil rumwackelt, was natürlich fürs Ventil nicht so ganz ideal ist. Und sie hat auch kein Manometer, kein Luftdruckmesser. Insofern ist es ein bisschen simpel, aber bisher sind wir eigentlich ganz gut damit trotzdem ausgekommen.
Ja, jetzt kommt noch ein bisschen Kleinkram. Wir haben auch ein paar Lappen dabei. Die sind halt dann nützlich, wenn man den Schlauch wieder sauber macht, nachdem man ihn irgendwo dreckiges flicken musste oder so, damit da kein Dreck im Reifen ist. Oder ganz wichtig, wir haben ein paar kleine Jeansstückchen dabei von deiner alten Hose, glaube ich, wo wir zerschnitten haben, weil wir irgendwo gehört oder gelesen haben, dass man Ketten wohl sehr gut mit Jeans reinigen kann. Und das hat sich eigentlich auch als richtig rausgestellt. Also wir putzen unsere Kette seit jeher auf der Tour eigentlich mit diesen Jeansstückchen rein. Abreiben, bisschen bevor man es ölt, dann Öl drauf und dann nochmal das überschüssige Öl abreiben danach und hat auch echt gut funktioniert.
Ja, der Jeansstoff ist halt einfach so ein bisschen stabiler, sodass der nicht ausfranst, wenn man richtig an der Kette rumrubbelt. Also Baumwollstoff würde wahrscheinlich halt ausfransen und dann kaputt gehen und Fusseln bilden, die dann in der Kette dann haften bleiben und das Ganze nur noch mehr verdrecken, ja.
Wichtiger Teil unserer Werkstatt, der eigentlich nicht in der Werkstatt rumfährt, sondern irgendwo sonst am Fahrrad, sind alte Socken. Die sind uns mittlerweile auch die meisten wieder kaputt gegangen. Dann sind wieder alte Socken dazugekommen, weil wir die nicht mehr tragen können, weil sie löchrig geworden sind, die wir dafür benutzt haben. Und die sind meistens an unseren Flaschen zu finden, gerade an den Alu- bzw. Thermosflaschen.
Ja, und eine der häufigsten Fragen, die wir auch gestellt bekommen von irgendwelchen Passanten, die uns auf der Straße treffen, ist: Was machen da eure Socken um die Flaschen? Warum habt ihr Socken um die Flaschen? Was ist die Idee dahinter?
Ja, da steckt eine ganz sinnvolle Idee dahinter. Die haben nämlich verschiedene Zwecke. Erstmal, vielleicht weniger wichtig, halten die, zumindest die weißen Socken, die wir zu Beginn hatten, haben das Wasser dann ein bisschen kühler gehalten, weil die heiße Sonne drauf geprallt hat und bei den weißen Socken vielleicht nicht ganz so viel Wärmeenergie freigesetzt hat. Aber vor allem schützen die Socken die Flaschen davor, irgendwelche Kratzer zu bekommen durch den Flaschenhalter am Fahrrad, wo sie ja dran kleppern würden und scheppern bei den ganzen scheiß Schotterstraßen, die wir sonst so fahren. Und das schützt natürlich einerseits die Flasche, was der wichtigere Grund ist, und andererseits auch unsere Ohren, dass es nicht die ganze Zeit da rumklappert. Und ja, zumindest meine 1-Liter-Thermosflasche hat sie noch bewahrt. Die kleine 0,5-Liter-Thermosflasche hält mittlerweile nämlich nicht mehr warm, weil sie zu viele Dellen hat, die sie wahrscheinlich nicht durchs Fahrrad fahren, sondern davon bekommen hat, dass sie mir ein paar Mal runtergefallen ist. Und da sieht man eben, wenn die zu viele Dellen bekommen dann oder Kratzer, dann halten die halt nicht mehr warm. Und durch die Socken kann man die Thermosflaschen eines solchen Endes eben bewahren. Ansonsten haben wir noch alte Zahnbürsten, die wechseln wir immer aus durch frische alte und die werden dann wieder dreckig und so weiter. Kriegt man ja laufend neue, damit kann man dann verschiedene Dinge reinigen. Eigentlich nicht die Kette so gut, da werden die immer sofort versifft, aber andere kleine Teile am Fahrrad, wo Staub dran ist oder so. Wir haben auch noch ein Papierlineal dabei, wiegt fast nichts, habe ich irgendwie selber gemalt zu Hause auf Papier, damit es eben fast nichts wiegt. Eigentlich haben wir das vor allem in letzter Zeit häufiger benutzt, um unsere Handling zum Beispiel zu messen, damit wir wissen, welche Größe an Handschuhen wir bestellen müssen und sowas. Dafür ist es ganz praktisch.
Ich habe auch noch ein kleines Döschen Schuhcreme dabei, also so Erdal Lederfett. Und das brauche ich für den Brooks-Sattel alle paar Monate mal. Ich glaube, eigentlich soll man es auch einmal im Monat machen, was ich normalerweise nicht schaffe. Aber alle paar Monate fette ich dann mal den Ledersattel ein, weil das den eben geschmeidig halten soll. Und dafür benutze ich der Einfachheit halber Schuhfett und nicht das teure Brooks-Sattel-Spezialfett.
Das war es jetzt aus der Wartung. Wir haben jetzt noch die Kategorie Befestigung. Da haben wir zum einen ein paar Glättbänder dabei, verschiedener Größen. Wir haben auch Kabelbinder einen Haufen dabei. Die sind natürlich Allrounder. Haben wir auch schon oft benutzt. Du zum Beispiel, um den einen Klickverschluss deiner Tasche wieder irgendwie zu fixen. Ich habe es jetzt benutzt, um meinen Griff ein bisschen zu stabilisieren, der da mir damals ja schon in Slowenien abgebrochen ist und der immer weiter abgebrochen ist, bis er ganz ab war. Und jetzt musste ich ihn wieder ankleben. Und ja, Kabelbinder haben auch bei der Stabilisation geholfen.
Also nicht der Griff, sondern das Horn. Wenn der Griff ab ist, würdest du hoffentlich nicht nur mit Kabelbindern wieder fixen.
Ja, stimmt. Nur das Horn von dem Griff, genau. Dann haben wir noch ein paar Karabiner dabei. Da wollte ich mir mal was für mein Solarpanel basteln, damit man das einfacher hinten irgendwo dran klacken kann. Einfach so schnell einen Karabiner dran machen und nicht immer knoten und aufknoten müssen.
Ja, das sind immer nur so kleine Karabiner, ne? 13 Gramm wiegen 4 Stück von denen. Also keine richtigen schweren Kletterkarabiner, darf man sich jetzt da nicht drunter vorstellen. Die sind eher so Büroklammer groß. Dann haben wir noch so Panzertape, Klebeband dabei, wobei wir das meiste davon, glaube ich, wahrscheinlich sogar alles verbraucht haben, als wir damals geflogen sind, um unsere Bike-Fahrrad-Karton-Boxen da zu verkleben und zu verschließen. Müssen wir jetzt aber auch wieder nachkaufen, weil Panzertape kann man auch immer mal brauchen für alles Mögliche. So Gummibänder, so aus der Küche im Prinzip, Küchengummis haben wir dabei für, ich weiß ehrlich gesagt nicht für was, aber wiegt nichts und ist vielleicht auch immer mal wieder praktisch. Für diverse Anwendungszwecke, potenziell Sicherheitsnadeln haben wir ein paar dabei. Haben wir da schon mal irgendwas benutzt davon?
Oh ja, zum Beispiel für unsere ganzen Löcher in den Rucksäcken, damit da nicht immer der Kleintram rausfällt, wenn wir gerade keinen Bock hatten, das sofort zu nähen. Dann halt schnell mal eine Sicherheitsnadel dran.
Ein paar Meter Schnur haben wir noch dabei und Wäscheklammern. Wäscheklammern war eigentlich schon auch irgendwie gedacht, falls man mal irgendwie beim Wildcampen oder so Wäsche von Hand wäscht, dass man die dann auch mit Wäscheklammern irgendwo befestigen kann an irgendeiner Zeltleine. Aber ich glaube, meistens haben wir sie, wenn dann, eher irgendwie verwendet, als um praktisch irgendwas anzupressen, wenn wir irgendwas geklebt haben oder so. Aber dafür war sie auch ganz gut. Also so, ich glaube, 6 Holzwäscheklammern kann man auch mal mitnehmen. Und dann haben wir noch 2 Werkzeugtaschen, wo das ganze Zeug dann einfach drin verstaut ist. Eine große Werkzeugtasche, wiegt 340 Gramm und noch eine kleinere Werkzeugtasche, die dann auch in die große Werkzeugtasche reinkommt, wo man einfach noch so ein bisschen Kleinkram reinmachen kann. Die wiegt 17 Gramm. Ja, sind wir am Ende angekommen. Von dem ganzen Zeug trage ich, also von der ganzen Werkstatt trage ich gut 4 Kilo, 4139 Gramm nach der vielleicht jetzt leicht veralteten Ausrüstungsliste, aber vielleicht müssen wir es nochmal updaten, wenn wir jetzt die ganzen Ersatzteile hier gekauft haben, kommt vielleicht nochmal ein bisschen was dazu. Wie viel trägst du in der Werkstatt bei dir noch, was da noch dazu kommt?
Ja, das sind an die 130 Gramm, aber das haben wir auch so aufgeteilt, vor allem ist das meiste ja auch in einer großen Werkzeugtasche drin und dann kann ich ja schwer noch einen großen Batzen von abhaben. Ich trage ja dafür das Zelt, ist auch schwer. Aber wobei, die 80 Gramm davon, das Teil wollte ich dir ja mal irgendwie in die Werkzeugtasche unterjubeln, vielleicht sind es bald nur noch 50 Gramm.
Na super, nochmal 80 Gramm mehr also. Gut, das war's dann für heute. Ich würde sagen, wir haben jetzt 28. November, das heißt, eine Episode vor Weihnachten werden wir wahrscheinlich noch hinkriegen, denke ich mal, oder? Ist dann vielleicht auch eine, wo dann nicht so viel erzählt wird, was wir so konkret erlebt haben in den letzten Wochen, sondern eher ein bisschen Hintergrundinfos, noch ein FAQ-Teil oder so. Aber da würde ich mal, ja, ich will es nicht versprechen, aber ich will, die Hoffnung kann man, glaube ich, schüren. Ja, dann bis dahin, bis zum nächsten Mal und frohe Weihnachten brauchen wir dann jetzt noch nicht wünschen.
Tschüss.